verspreche Ihnen, wir werden uns Mühe geben, die Zeit bis zur Anger Night heute Abend unterhaltsam und mit vielen Informationen hoffentlich zu überbrücken. Herzlich willkommen zu der großen Auftaktdiskussion, zum großen Auftaktpanel dieser wunderbaren Veranstaltung. Das klingt ein bisschen schnulzig, ich meine es aber von Herzen, weil es selten Veranstaltungen gibt, wo so viele Menschen mit so viel Leidenschaft für ihre Sache kämpfen, möchte ich beinahe sagen, mit so viel Passion diskutieren und wo wahnsinnig viel los ist. Es gibt ja viele Branchen, da verändert sich ganz wenig. In dieser Branche, über die wir heute sprechen, die Schnittstelle zwischen Vertrieb und Redaktion, hätte ich in meinem alten Deutsch als printsozialisierter Journalist gesagt, das ist die inspirierendste Schnittstelle, weil hier die Grundlagen gelegt werden für das, was letztlich das Wichtigste ist, nämlich die Information und die Unterhaltungsangebote für den Kunden und schon das Wort finde ich ein bisschen komisch, also für den Zuschauer, für den Nutzer, für uns alle, denn alle hier im Raum sind natürlich in gewisser Weise Veranstalter, aber wenn Sie zu Hause oder unterwegs oder sonst wo sind, sind Sie längst natürlich auch Konsument und auf den wollen wir uns heute konzentrieren aus ganz verschiedenen Perspektiven, denn der oder die bezahlt unsere Gehälter, macht unsere Zukunft froh. Früher hat man immer gesagt, ist das Weihnachtsgeld zuständig. Ich weiß gar nicht, ob das noch in jeder Branche immer bezahlt wird. Auf jeden Fall, ohne den oder die geht gar nichts. Und deshalb soll sie in dieser Diskussion auch im Mittelpunkt stehen. Ich habe gesagt, es passiert so viel in der Branche. Die neueste Information vom Giganten Apple ist eine, die man richtig streitig diskutieren kann. Ich sage parteiisch sozusagen, das regt mich auf. Jetzt ist ja wieder diskutiert worden und bekannt geworden, dass Apple sehr, sehr wenig, sagen wir es mal charmant, einen lächerlichen Charity-Beitrag an Steuer in Deutschland lässt. Die FAS hat es wunderbar runtergerechnet. 5% des Umsatzes haben sie geschätzt, den Apple weltweit macht, macht Apple wahrscheinlich in Deutschland. 2% aller Mitarbeiter, die Apple beschäftigt, sind in Deutschland beschäftigt. Und in Deutschland bleiben 0,1% der Steuer. Das ist sozusagen ein Missverhältnis, über das wir diskutieren müssen, wie man das möglicherweise lösen kann und eine Nachricht, die diese Woche im Prinzip eröffnet hat. Außerdem, Herr Braun hat es angedeutet, wir wollen diskutieren über die Zukunft des Fernsehens. Das ist immer so riesig. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass Sie am Ende nicht rausgehen aus dem Saal und sagen, naja, schön, dass wir darüber geredet haben, sondern dass wir vielleicht das ein oder andere an Information, an Neuigkeit, an, lassen Sie es mich so sagen, Denkanstoß produzieren können von diesem Panel, der dann in den weiteren Veranstaltungen dieser drei Tage vertieft werden kann und intensiviert werden kann. Wir wollen natürlich sprechen über die Frage, machen Netflix und Amazon alles platt in Zukunft? Sind das wirklich die Giganten, vor denen wir Angst haben müssen? Müssen wir sie umarmen? Ich weiß, wovon ich rede. Die Frage, wie mein Heimatkonzern Axel Springer sich zu Facebook verhält, ist eine intensiv diskutierte Frage, Freund oder Wettbewerber, wo gibt es Modelle der Zusammenarbeit, überhaupt Kooperationen? Ich habe in Vorbereitung auf diesen Tag mit Alexander Dobrindt länger geredet und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann wünscht er sich auch, dass es mehr Kooperationen zwischen Ihnen allen gibt, mit ihm zusammen, natürlich an der Spitze der Bewegung in die Zukunft, so sind Minister halt, den Aufbruch gemeinsam sozusagen kreiert. Das war ganz interessant. Interessant war auch zum Thema, ich habe ihn dann gefragt, sagen Sie mal, Dobrindt, Sie sind ja der Chef von einem großen Ministerium und eigentlich sowas wie Mr. Internet in der Regierung. Warum geht es eigentlich alles so langsam, ja, in Deutschland? Der Ausbau der Netze und das Geld ist irgendwie bewilligt, fließt aber langsam. Woran liegt es denn eigentlich? Und typischer Minister, hat er natürlich seine Track Records parat gehabt und hat gesagt, Deutschland, ja, wir sind jetzt noch nicht so gut, aber wir haben die größte Dynamik in ganz Europa. Ich glaube, er hat sogar gesagt, in der ganzen Welt, das habe ich jetzt nicht überprüft. Dynamik, Carsten Schmidt weiß das vielleicht besser als andere aus dem Sport. Natürlich ist es sozusagen eine größere Dynamik, von Tabellenplatz 17 in der Bundesliga auf 7 zu kommen, als von 2 auf 1. Und so ähnlich habe ich Dobrindt verstanden. Auch darüber lohnt es sich sicher zu diskutieren. Und ich sehe schon in der ersten Reihe bei den Panelisten das ein oder andere Kopfnicken, dass da möglicherweise Diskussionsbedarf ist. Ein Punkt ist mir auch klar geworden, nochmal beim intensiven Einstieg. Achtung, jetzt wird es ein bisschen kritisch den Panelisten gegenüber. Ich habe so das Gefühl, vielleicht auch durch meine Sozialisation in einem Printhaus, dass eine Problematik, die uns, sage ich jetzt mal, über Jahre begleitet hat, auch in Ihrer Branche vorhanden ist. Ich nenne es mal für die Älteren unter uns sowas wie die VHS-Beta-Angst. Also man nimmt jetzt sein ganzes Geld und setzt es in Beta und am Ende gewinnt VHS, dann ist man irgendwie sozusagen auf dem falschen Bein erwischt und pleite und sein Job los. Das ist keine schöne Vision. Also bleibt man sozusagen äquidistant. Also man macht das eine und das andere und das nächste noch ein bisschen. Und was macht man eigentlich richtig? Und was ist eigentlich Vodafone heute? Ist Vodafone heute eine Plattform, ein Inhalteanbieter? Ist RTL mit den Initiativen ins Digitale jetzt schon sozusagen intensiv genug aufgebrochen oder noch nicht? Frau Schäferkott schmunzelt schon, sie kennt die Frage und hat schon, ich sehe schon, eine kritische Antwort darauf im Portfolio. Also, Fragen über Fragen. Wir werden mal versuchen, welche wir im Laufe der nächsten 80, 90 Minuten, lassen Sie es uns wie ein Fußballspiel sehen, 90 Minuten, herausfinden können. Also, einige habe ich schon angesprochen. Begrüßen Sie mit mir die wirklich bemerkenswerten Teilnehmer dieses Panels. Selten hat man in einem Land so viel Kompetenz, ich sage auch offen dazu, so viel Macht und so viel Einfluss auf einem Panel versammelt und natürlich auch so viel Wettbewerber. Das macht die Sache besonders schön. Und begrüßen Sie mit mir, ich habe Sie schon angekündigt, die RTL-Chefin Anke Schäferkort. Ich würde es mal so sagen, bekannt, geschätzt oder berüchtigt, kommt drauf an, von welcher Perspektive aus man sich ihr nähert. Und vor allem Leute, die mit ihr zu tun haben, sagen, aus welcher Perspektive man mit ihr zu tun hat. Auf jeden Fall aber bekannt für ihre Geradlinigkeit und ihren oft kompromisslosen Schutzinstinkt für das klassische TV-Geschäftsmodell. Guten Morgen, Frau Schäferkort. Frau Schäferkort, bevor wir in die große Politik und so einsteigen, habe ich eine Frage, die ist so einfach wie knifflig vielleicht zugleich. Nicht schlecht, ne? Wie schauen Sie zu Hause eigentlich Fernsehen? Also ich meine jetzt mit zu Hause, ich habe gelernt, wenn Sie zu Hause sagen, meinen Sie Ihr Büro bei RTL. Also ich meine jetzt wirklich zu Hause.
Wirklich zu Hause, im Sitzen.
wirklich, also nicht im Bett? Kein nee, Fernseher im Schlafzimmer?
Nee, auf keinen Fall.
Warum?
Auf keinen Fall. Nee, das möchte ich nicht. Also, weil ich
Sie, dass Sie selten sind, oder?
Nee, im Schlafzimmer bin ich schon ab und zu, aber ich betreibe konsequente Programmbeobachtung und ich möchte gar nicht in die Versuchung kommen, das auch im Schlafzimmer zu machen. Wie schaue ich? Ich versuche eigentlich meist die Fernbedienung zu meinen Lebensgefährten zu geben, weil das stützt unsere Beziehung nachhaltig.
Also das heißt, Sie schauen Fußball und so?
Ich schaue dann auch Fußball,
ja. Aber das gibt es ja gar nicht bei RTL.
Doch, gibt es.
Aber es sind die, also wenigeren Spiele.
Das naja, heißt, Sie sitzen aber zu die Hause, schauen mit also Ihrem Mann Sky. Also die deutsche Nationalmannschaft gibt es bei uns.
Ah, guck mal. Ja. Aber, und Bundesliga und sowas schaut er nicht?
Doch, schaut er auch ab
und zu. Das heißt, Sie sitzen dann mit ihm da und schauen Sky?
Nee, nachmittags muss ich ja nicht daneben sitzen.
Ich verstehe. Jetzt aber, wir haben über Apple geredet. Haben Sie denn auch schon beantragt jetzt eine Steuerermäßigung auf 0,1% für RTL in Deutschland?
Nein, habe ich nicht.
Wie bewerten Sie denn diese, sagen wir mal, charmant formuliert Ungleichgewichtung?
Ja, ich gebe zu, dass mir die komplette Transparenz der Apple-Zahlen in Deutschland fehlt. Aber sicherlich fände ich es angemessen, dass die Geschäfte, die in Deutschland wirklich getätigt werden, auch angemessen besteuert werden. Das gilt aber für alle Konzerne und ich glaube nicht, dass Apple da alleine steht, was das Thema Steuervermeidungsmodelle angeht.
Und wen sehen Sie dann noch?
Ach, da gibt es alle möglichen Konzerne, das muss ich glaube ich, es gibt auch deutsche Konzerne, die das sehr
angemessen
betreiben. Vor dem Hintergrund, nein, wir zahlen unsere Steuern in Deutschland und fühlen uns auch sehr wohl hier.
Das ist sehr schön. Vielen Dank. Wenn Sie in der Mitte, gibt es eigentlich von sieben, naja, also an, in der Mitte.
Ich suche mir einen.
Ja, ich mache es mal, sozusagen nach, mit der Mathe habe ich es nicht so. Carsten Schmidt ist da. Wie soll man Carsten Schmidt vorstellen, wenn man nicht einfach sagen will, er ist der Chef von Sky in Deutschland? Ich würde sagen, der Jogi Löw von Sky in Deutschland, was auch zum Ausdruck bringt, dass Sky viele Jahre sich auf Sport und Fußball konzentriert hat, jetzt aber so eine Art Strategie-Change vorgenommen hat oder Sie würden wahrscheinlich sagen, eine Weiterentwicklung der Strategie und auch in große innovative Inhalte außerhalb und abseits des Sports investiert. Auch, weil man sich gegen Amazon und Netflix positionieren will oder vielleicht mit denen. Darüber werden wir sprechen. Herzlich willkommen, Carsten Schmidt. Grüße Sie. Ich habe lange überlegt, was wohl eine Frage ist, mit der Sie auf gar keinen Fall rechnen. Und jetzt ist sie mir eingefallen. Welches Handynetz benutzen Sie eigentlich?
Vodafone.
Warum?
Firmentarif.
Und haben Sie auch privat eins?
Ja.
Und auch Vodafone?
Meine Frau nutzt Telekom, das ist unser privates.
Boah, Sie wären echt gut aufgehoben in der Großen Koalition.
Ja, wir sind übrigens mit allen, die wir heute hier oben haben, auch Partner.
Ich sage ja, Großartig. Sie wären wirklich gut aufgehoben.
Ja. Nuri Löfert.
Das stimmt übrigens. Das stimmt übrigens. Haben Sie sozusagen, checken Sie das regelmäßig? Also Mobilfunk?
Verträge?
Ja, Verträge kann man sozusagen wechseln. Gibt es da ein neues Angebot vom anderen? Könnte ich vielleicht ein Partner-Handy mit meiner Frau machen und einen besseren Telekom-Tarif schnappen? Oder?
Nee, aber es gibt Momente, wo man sich natürlich über die Rechnung wundert. Und dann entstehen so Momente des unruhig werdens. Und dann
können Sie es sagt ein bisschen
man,
genau
beschreiben?
Also, ja. Was muss denn draufstehen auf Ihrer Rechnung?
Dreistellig.
Okay, also wenn dreistellig draufsteht, fangen Sie an, unruhig zu werden.
Ja, also mehr als eine Eins davor, sage ich mal. Ist selten, aber dann denkt man, was ist passiert und diebst dann nicht. Man hört doch immer, aber ich bin dann Gott sei Dank ein guter Kunde. Ich bin sehr dann wieder bei mir.
Gut, gleiches Schluss so. Mit Boulevard, aber einen muss ich jetzt noch fragen. Ja. Checken Sie die Handyrechnung Ihrer Frau?
Ja.
Klasse. Naja, also gehen Sie auf jeden Fall. So. Vielen Dank. Außerdem mit das dem Panel. Drei Männer, die sozusagen in ihren jeweiligen Firmen Bemerkenswertes geschafft haben. Lutz Schüler, er ist Athlet und wird genannt in allen Beschreibungen Geschwindigkeitsfanatiker, was bestimmt auch irgendwas mit seinem Beruf zu tun hat. Er ist eigentlich der Chef von Unity Media. Unity Media, herzlich willkommen. Ronny Verhelst, auch gleich mit auf die Bühne bitte. Er ist der Allrounder von Tele Columbus. Und ich habe ihn gefragt, was man zum Intro von ihm als dem Fremden auf dem Panel eigentlich sagen könnte. Und da sagt er, sagen Sie einfach, wir sind die Besten. Also, Schluss mit dem Werbespot, Klick, Sie sind die Besten. Und Christoph Villanik ist da. Der Rebell, Querdenker, habe ich irgendwo gelesen. Auf jeden Fall Quereinsteiger von Freenet. Herzlich willkommen. Ich will Sie jetzt so ein bisschen missbrauchen, um meinen Job hier etwas einfacher zu machen. Und meine Frage lautet, Herr Schüler, was muss jetzt in den nächsten, sagen wir mal, 80 Minuten geschehen, damit Sie von dem Panel gehen und sagen, das war ein starkes Panel?
Ja, wir haben zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir erzählen uns alle gegenseitig, wie toll wir sind.
Okay, das machen wir sicher.
Und langweilen uns und die anderen. Oder, ich glaube, das Thema ist ja Disruption. Und ich glaube, es geht darum, wie wir besser zusammenarbeiten in Deutschland, um am Ende gegen Netflix, Amazon und Co. zu bestehen.
Willenig, was sagen Sie? Jetzt investiere ich da irgendwie 90 Minuten und dann gehe ich da raus mit. Und die armen Leute mussten da jetzt irgendwie statt in der Sonne sitzen zu können, das und das. Was muss passieren, dass das vermieden wird?
Ich glaube, wir sollten immer dran denken, wer hier nicht sitzt. Dass wir Unterhaltung liefern für Menschen, die ganz normal sind, die ein Bedürfnis haben, sich, ja, wie Frau Schäferkort, im Wohnzimmer zu verbringen und den Kunden wirklich in den Mittelpunkt zu schieben und möglichst die Technik und die Politik auf die Seite zu bringen. Da bin ich völlig beim Lutz.
Ronny, wir haben ausgemacht, ich frage auf Deutsch, Sie antworten in Englisch. Das klingt ein bisschen komisch, ist aber wahrscheinlich die beste Variante. Ein bisschen
komisch.
Was erwarten Sie sich? Welche Frage darf auf diesem Panel nicht fehlen? Besser gesagt, die Antwort.
First of all, I think it would be nice for the audience that we have some blood on the stage here, so that we start fighting each other, so that would be nice. Everybody would remember that. But I think it's now a unique situation where we have infrastructure providers, content providers, even competitors on infrastructure. So it's a unique chance to have each positioning outside there for, at the end of the day, one goal, the end customer. So I think we are all trying to be as good as possible for the end customer, and it would be good to understand what are the different positionings from each player in that role to get the best for the end consumer. I think that's something I would like to hear.
Also ich glaube, Sie haben jetzt Ihre Doppelrolle verstanden. Einerseits Panelist, andererseits so eine Art Beobachter, ob alles so passiert, wie Sie sich wünschen. Ich frage dann am Schluss nochmal danach. Ja, okay. Machen Sie sich schon mal bequem, so gut es in dieser Runde geht. Jetzt freue ich mich ganz besonders, kommt nicht allzu oft vor, ist auch nicht das erste Mal, aber kommt nicht allzu oft vor, dass wir sozusagen von den beiden Marktgiganten jeweils maßgebliche Entscheider bei uns haben, nämlich Hannes Ametsreiter von Vodafone und Nick-Jan van Damme von Telekom. Herzlich willkommen hier auf der Bühne. Applaus Hallo. Was haben, haben Sie sich ein paar Sätze aufgeschrieben, die Sie unbedingt vorsichtshalber sagen wollen? Ja.
Man weiß nie.
Okay, ich bin, bin sehr gespannt. Sie können am Schluss dann auch nochmal, wenn es nicht drangekommen ist, sagen Sie am Schluss auch nochmal.
Sie haben viel Papier dabei, vielleicht brauchen wir
das. Das ist sehr gut. Jetzt, ich fange mal so rum an. Ein Österreicher und ein Holländer bestimmen maßgeblich mit die digitale Entwicklung in Deutschland. Was sagt es über Deutschland, Herr Amitrat?
Also ich glaube, es ist nicht überraschend, dass Telekommunikation international ist. Und das sieht man hier auch. Es ist eine Kommunikation ohne Grenzen. Und das wollen wir möglich machen. Und daher, glaube ich, ist die Nationalität nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir die richtigen Produkte hier für diesen Markt finden, dass wir gute Angebote haben, dass wir vorne bleiben in der Entwicklung. Und wir haben hier noch viel zu tun in Deutschland. Das haben wir beide sicher vor.
Was ist eigentlich das Besondere an Holländern in der deutschen Medienindustrie? Also übrigens auch an Österreich, es fällt mir jetzt, wo ich drüber nachdenke, auf, da sind ganz viele ganz erfolgreich. Gibt es irgendeinen so Geheimcode, holländischen Geheimcode, wie man die Deutschen knackt, oder?
Musste man natürlich die Leute fragen, die die Programme zum Beispiel produzieren oder konzeptieren. Ich glaube, was man im Ausland so ein bisschen mehr sieht, ein bisschen mehr Mut, man Dinge mal anders versuchen, mal ein Risiko nehmen. Oft jetzt gesagt, ein bisschen mehr Unternehmertum, das glaube ich dann eher nicht, aber ich glaube schon, dass ein bisschen mehr Risiko, mal schnell versuchen, wenn es nicht funktioniert, einfach verändern und einen anderen Weg finden. Und das sieht man auch mit vielen Programmformaten zum Beispiel. Es hat angefangen, glaube ich, mit Am laufenden Band, kennen wir alle auch noch.
Die noch ältere.
Und mittlerweile gibt es Sendungen, wie, wo ganz Deutschland sich auch freut, Holland auch, Bauersuchtfrau und solche. Das sind so Dinge, die kommen aus Holland, wussten Sie vielleicht auch nicht.
Ich mag, dass Sie dabei lächeln. Schau's
mal an.
Es gefällt mir, dass Sie dabei schmunzeln.
Und uns ganz interessant auch, wie anders das Format zum Beispiel in Deutschland ist als in Holland. Und da sieht man, man kann Dinge exportieren, man kann Dinge importieren. Manchmal funktioniert es sehr gut, manchmal funktioniert es auch einfach nicht. Aber über Grenzen mal zu schauen, auch was Herr Amitsreiter gesagt hat, ich glaube, das lohnt sich schon.
Herr Amitsreiter, wenn Angela Merkel, die sich ja jetzt wahrscheinlich auch schon auf die nächste Legislaturperiode als Kanzlerin vorbereitet, wie die Lage der Dinge ist, wenn die auf die Idee käme, Sie in ein Expertengremium, eine Art Think Tank, womöglich sogar eine Art Schattenkabinett zu berufen, was wäre Ihr zentraler Rat an die Kanzlerin für die nächste Legislatur?
Gut, das ist eine aufgelegte Frage. Ich glaube,
das stimmt, aber nicht schlecht.
Wer immer verfolgt hat den letzten Auftritt der Bundeskanzlerin in Düsseldorf, da war das Thema Digitalisierung ganz, ganz vorne. Also ich glaube natürlich, Digitalisierung ist ein Megathema. Das betrifft die Industrie, das betrifft die Konsumenten und das ist etwas, das uns als Unternehmen natürlich beschäftigt. Und die Frage ist ja auch, wie zieht man aus all diesen Entwicklungen, die eine unglaubliche Dynamik, eine unglaubliche Geschwindigkeit haben, die richtigen Schlüsse, um dann das Land zukunftssicher aufzustellen. Also daher, Digitalisierung ist sicher ein Megathema für jegliche Politik in Europa, in Deutschland, in Österreich, in Holland. Also das ist eines der Themen, die wesentlich unsere Zukunft bestimmen. Und daher Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung, Ausbildung, das sind die wesentlichen Themen vermutlich.
Van Damme, also ich kann Ihnen jetzt, könnte jetzt eine
Antwort stimmt, 100%.
Ja, das ist schon
das ist langweilig.
Ja, das ist wirklich, langweilig.
Blut hat jemand gesagt.
Nein, aber ich will auf was anderes raus. Wenn man das ein bisschen sozusagen zuspitzt, könnte man ja auch sagen, Deutschland braucht ein Internetministerium. Der symbolische Akt in der nächsten Legislatur ist, dass genau das, was Amitsreiter sagt, politisch dadurch Gestalt findet, dass man sagt, es gibt ein oder digitale Entwicklung, Ministerium für Internet und digitale Entwicklung, das ist der Minister, da wird alles zusammengefasst. Im Moment ist es ja so irre, dass es irgendwie auf 5 Ministerien verteilt ist. Also der arme Dobrindt hat die Kabelausbau, die Justiz und Inneres befassen sich mit Cyberkriminalität, die Businesses liegen in der Wirtschaft und sonst wo. Also wäre das nicht eigentlich ein sinnvoller Move?
Ich glaube, eine super Idee. Ich glaube, das macht auch wirklich Sinn, unterschiedliche Themen da zusammenzubündeln. Es sollte nicht nur ein Signal sein, da sollte auch wirklich gearbeitet werden. Und besonders, das gehört zur Digitalisierung, es sollte schnell gearbeitet werden. Und auch da, glaube ich, ist
richtig. Und mit der modernsten Technologie, ne?
Nee, aber wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir nicht mehr über Deutschland. Dann reden wir vielleicht über Europa, aber wir reden eigentlich über international, weltweit. Und da muss schnell reagiert werden. Sonst sind wir zu spät. Hier in Deutschland sind wir zu spät in Europa.
Wenn ich jetzt gleich, wenn jemand... Ja, das nehme ich gleich noch mit auf. Wenn ich jetzt gleich, wenn hier jemand zu lang redet, an meine Redaktion, Simse, Telekom und Vodafone fordern Internetminister, wäre das richtig?
Vorne, ich glaube, die Idee ist gut. Ich glaube,
jetzt gehen Sie geschubst vor dein Internet.
Ja, schreiben Sie einfach.
Komm. Ich finde es gut. Ja? Also wir können machen die große Koalition aus Vodafone und Telekom bei der Anga-Komm-Eröffnung. Deutschland braucht ein Internetministerium. Ist das so?
Es hilft dem Land, ja.
Finde ich gut. Wir machen mit, komm.
Sie haben es alle gehört. Ja. Wir setzen uns und machen. So, also Nachricht ist schon produziert. Ja. Jetzt sprechen wir sozusagen noch ein bisschen über die Details. Wir fangen mal vielleicht mit einem der größten an. Ich habe mich in ein Zitat verliebt von Jeff Bezos. Der hat kürzlich in der FAS, ganz komisch, dass ich es schon zum zweiten Mal FAS zitiere, ist aber Zufall. Wenn wir einen Golden Globe gewinnen, hilft uns das, mehr Schuhe zu verkaufen, und zwar auf sehr direktem Weg. Das ist ja, sagen wir mal, ein Satz, der schon bleibt, weil da ein Mann spricht über Inhalte, unser Allerheiligstes, so wie über irgendwas. Ja? Also ein Content ist quasi, hilft als Vertriebsstimulator für den Schuhverkauf. Frau Schäferkort, das Gute daran ist, das ist ein klarer Reason Why. Also man muss sich da nicht abtun mit Vollprogramm und dann noch so Zeug wie Nachrichten und alles da reintun, sondern glasklar, wir machen, was uns hilft. Wie gefährlich ist das? Das ist ja quasi auf den Punkt gebracht, die Philosophie der Angreifer. Wie gefährlich ist das für den klassischen TV-Anbieter?
Ich glaube, dass jeder Wettbewerb, jeder Anbieter, der Bewegtbild zur Verfügung steht, für uns ein Wettbewerber ist. Und wir alle kämpfen um dieselbe Aufmerksamkeit von Nutzern, von Konsumenten, von Zuschauern. Und es ist eigentlich erstmal egal, aus welcher Quelle das kommt. Das Angebot ist immens, es steigt deutlich. Wir haben mittlerweile große amerikanische Player, die mit Inhalten in den Markt kommen. Und wir haben natürlich einen stark fragmentierten Markt, auch schon in unseren Heimatländern hier in Europa. Und jedes zusätzliche Angebot schafft noch mehr Wettbewerb und entsprechend ernst nehmen wir das. Auf der anderen Seite spricht natürlich, und Amazon Prime genauso wie Netflix und diese Anbieter sprechen im Zweifelsfalle kleinere Zielgruppen mit ihren spezifischen Serien an, während unser im klassischen linearen Fernsehen unsere Zielgruppe immer noch Mainstream ist und auf breite Zuschauergruppen setzt. Vor dem Hintergrund arbeiten wir nicht unbedingt in denselben Inhalten, aber der Kampf um Aufmerksamkeit, der eint uns natürlich.
Heißt es für RTL in Marktanteilen gedacht, die 12 ist die neue 16? Also Sie waren ja 16 gewohnt sozusagen, alles was unter 16 war, war eigentlich gar nicht auf RTL-Flughöhe. Jetzt sieht man manchmal Marktanteile, die darunter liegen. Ist das so die Formel?
Ja, ich denke schon, dass das in einem digitalisierten Markt Fragmentierung natürlich eine wesentliche Folge ist. Und alle digitalen Märkte weltweit haben diese Fragmentierung gezeigt. Wir sind in Deutschland eigentlich mit den Marktführern sehr, sehr stark noch unterwegs. Wenn Sie sich den amerikanischen Markt anschauen, wo teilweise der Marktführer in der Primetime keine 5% Marktanteil mehr schafft, sind wir in einer sehr, sehr starken Position in Europa und haben uns über die Jahre wirklich trotz eines Multi-Channel-Wettbewerbs, was wir ja schon in einer analogen Phase eigentlich in Deutschland hatten. Es gab kein anderes Land in Europa, was in der analogen Welt schon 30 Sender im Angebot hatte im Free TV. Da haben wir uns gut geschlagen und sind gut unterwegs. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, natürlich sind die Marktanteile nicht mehr auf dem Level wie vor der Digitalisierung der Verbreitungswege der Endgeräte und der unendlichen Möglichkeiten.
Achtung, persönliche Frage, macht Sie das eigentlich als taffe Managerin verrückt, dass man im Laufe der Zeit Rückbau managt dauernd?
Ich sehe das nicht so, dass wir Rückbau managen.
Das denke ich mir, aber es ist so.
Das ist, Sie sprechen rein über Zuschauermarktanteile. Das ist natürlich nicht das Einzige, wenn Sie schauen, dass wir beispielsweise in der Werbewirtschaft, wir liefern noch die gleiche Kontaktmenge aus wie vor ganz vielen Jahren. Wir machen das natürlich mittlerweile mit mehr Sendern. Sie werden selber Ihr Angebot fragmentieren müssen, um die gleiche Zuschauergruppe zu erreichen. Das haben wir getan und liefern da auf einem ähnlichen Level Zuschauermarktanteile und Kontakte und erreichen ähnlich viele Menschen wie vor diesen Jahren. Aber wir machen das mittlerweile mit mehr Sendern, die sich teilweise auch spezifisch auf die Bedürfnisse einzelner Zuschauergruppen ausrichten. Das heißt, wir haben konsequent, permanent unser Geschäftsmodell angepasst, sind auch sehr früh, Sie sagten das vorhin in der Einführung, in die digitale Welt gegangen. Wir waren die erste Sendergruppe, die wirklich ihre linearen Inhalte ins Nonlineare verlängert hat, die Catch-up-Angebote, Video-on-Demand-Angebote gebracht hat Und wenn wir das zu der Nutzung heute noch dazu addieren, agieren wir in einem Markt, der zwar wettbewerbsintensiver ist, das ohne Frage, der aber jedes Jahr noch wächst. Insofern sehe ich das nicht als Rückbau, sondern als Ansporn, von diesem täglich, jährlich wachsenden Bewegtbildmarkt ein großes Stück auch für uns auf unsere Sender, auf unsere digitalen Angebote zu vereinen.
Wenn Sie jetzt heute unter alles einen Strich ziehen, was Sie machen, steht da mehr Geld drunter als früher in der guten alten Zeit?
Sie meinen von den Ergebnissen, die wir erwirtschaften? Ja, in den letzten Jahren waren wir sehr erfolgreich unterwegs, was unsere Ergebnisentwicklung angeht. Aber wir schauen natürlich nach vorne. Wichtig ist für uns, heute eine Basis zu haben und uns möglichst breit zu verbreiten, was letztendlich unsere Inhalte angeht, auf allen Plattformen präsent zu sein und auch in der nonlinearen Welt präsent zu sein mit unseren Angeboten und jetzt die Basis zu schaffen für auch zukünftig wirtschaftlichen Erfolg. Aber über die letzten Jahre, ja, hat das recht gut funktioniert.
Carsten Schmidt, was ist eigentlich, ich habe es versucht, mir selber zu definieren, was ist eigentlich Sky heute? Also, es war ein Pay-TV-Sender, Sie mochten das, glaube ich, nie genau gern, weil ja auch das Öffentlich-Rechtliche in gewisser Weise Pay-TV ist, wenn man genau darüber nachdenkt, dann bezahlt man eben seinen Beitrag. Also es war aber ein klassischer Inhalteanbieter. Jetzt auch Free-TV, immer mehr Sender, immer mehr einzelne Sendungen kann man auch frei empfangen. Plattformanbieter, Inhalte-Provider. Ist Sky inzwischen schon eine Plattform geworden, vom Sender zur Plattform? Sind Sie also nachgerade das Role Model, wie die alte Industrie in die neue sich innoviert?
Oh, weiß ich nicht. Überlasse ich anderen, uns zu definieren. Wir sehen uns
als. Würden Sie mir widersprechen, wenn ich die These aufstelle? Sky ist das Role Model für diesen Weg.
Oh, ich würde nicht widersprechen, aber ich würde es anders. Ich würde sagen, wir sind Rundfunkveranstalter selbstverständlich und wir sind de facto eine Plattform, im rechtlichen Sinne wahrscheinlich nicht, aber wir aggregieren, wir verbreiten. Und wir veranstalten dann eben auch unsere eigenen Programme und sind uns natürlich mit den Wettbewerbern dann auch am Auseinandersetzen eben um die Gunst und die Zeit. Und deswegen sind wir ein aktiver Teilnehmer an diesem Markt, der sich sicherlich in seiner Ausrichtung in den letzten 3, 6, 9 Jahren deutlich verbreitert hat. Weg von einem linearen, stationären, sport- und männerbezogenen Programm im Wohnzimmer hin zu einem mobilen, zeitunabhängigen, deutlich stärker auf Entertainment und auf Zuschauerinteressen ausgerichtetes Programmhaus geworden mit, glaube ich, sehr, sehr interessanten technologischen Innovationen, die in den letzten 5 Jahren, so wie ich es persönlich und subjektiv einschätze, wahrscheinlich in dieser Frequenz, in dieser Taktung niemand in Unterföhring oder Köln oder in Berlin geleistet hat.
Okay, wir lassen. Ich schaue auf Frau Schäferkort. Sind Sie da ein bisschen neidisch? Also sind offenbar schneller, technologisch besser, cutting edge.
Kann ich, bevor sie antwortet, wir hatten auch viel mehr aufzuholen als RTL.
Mhm. Ah, genau. Dann wird es immer gleich so diplomatisch.
Dann brauche ich ja gar nichts mehr sagen.
Es ist einfach fair. Also ich denke mal, RTL ist sicherlich the shining star in der deutschen Privatfernsehindustrie.
Ich bedauere gerade noch eine Nachfrage gestellt zu haben.
Ja, das ist das Schicksal des Moderators. Ja,
mein Fehler, sorry. Also lassen Sie uns über Berlin sprechen. Große Produktion, die ansteht, ich glaube 13. Oktober, ein Freitag, kann man sich leicht merken.
Auch Doppelfolgen.
Kein schlechter Marketing-Gag, am Freitag, dem 13. mit so einer großen Sache zu starten. 40 Millionen Euro Budget, stimmt es? Mhm.
Ja.
Oder sind es 50? Manche sagen auch 50. Sie haben sich nur alle auf 40
geeinigt. Ich habe von 40 gelesen, ja.
Sie haben was von 40 gelesen, ja. Ich auch, komisch. Komisch, da haben wir offenbar die gleiche Quelle, aber Sie wissen ja, wie viel es wirklich ist.
Ja, deswegen sage ich, 40 stimmt. Damit sollten wir diskutieren. Es geht ja auch nicht darum, wie teuer es ist, sondern wie gut.
Naja, es geht ein bisschen darum, weil damit wäre es die teuerste.
Ja, das ist es.
Das ist so.
Das ist es mit 40 auch, ja.
Wenn man sich dazu commit... Ja, klar. Deshalb haben sich ja alle bei 40 eingeloggt. Ja. Wenn man sich.
Aber die zahlen wir nicht alleine. Ne? Nur dass hier diejenigen, die mit dem Thema noch nicht vertraut sind, wir sind da ein Partner von vielen und wir sind ein guter Partner, aber nicht der tragende Partner.
Ja, aber ich würde mal sagen, die anderen, also zum Beispiel das Öffentlich-Rechtliche, strahlt dann irgendwie.
Ein Jahr später aus.
Also schön, dass Sie dazu bezahlt haben.
Ja. Ich finde das eine gute Partnerschaft. Also,
ja, klar. Wenn ich ja, ich auch. Also, muss man sagen.
Also, wenn ich dann so an frühere, rustikale Zeiten, Sportschau-Auseinandersetzungen und insgesamt so das Tackeln in der Öffentlichkeit, auch aus unserem Haus, dann, ich finde, das ist jetzt eine wirklich sinnvolle Zusammenarbeit von großen Marken, um eben auch die Kreativwirtschaft in Deutschland nach vorne zu
bringen. Okay, jetzt einmal, Sie machen den Weg dahin schon einmal strategisch. Das ist einmal richtig den Muskel zucken lassen bei Amazon, zu Amazon, zu Netflix und zu sagen, wir können das auch, ne?
Aber
sehr lange diskutiert worden, warum schaffen das die Deutschen eigentlich nicht, ja, so eine Serie auf die Beine?
Also ich lege großen Wert darauf, dass das keine Reaktion ist auf irgendwelche Streaming-Anbieter, die jetzt auch in Deutschland deutlich in die...
Es ist nur zufällig auf der Zeitachse dahinter, oder?
Ganz ehrlich, diese Entscheidung, Babylon Berlin, fiel ja deutlich vor einem
Absehen... Der Gründung von Netflix.
Nee, die Gründung nicht, aber dem Markteintritt zum Beispiel von Netflix. Mhm. Die sind ja noch nicht so lange da. Und Amazons Weg der letzten Wochen und Monate waren uns vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, wo, glaube ich, die Grundentscheidung noch gefallen ist, auch nicht absehbar. Also diese mehr, dass wir reagieren und andere agieren und sie most sexy sind und wir so ein bisschen hinten dran sind, ist ja also aus meiner Sicht absolut nicht zu halten. Richtig ist aber, wenn Sie sagen, so, wir machen auch so, wir investieren in der Style-Gruppe europaweit 6 Milliarden Euro in Content. Und ich habe gelesen, dass andere das weltweit noch nicht mal schaffen. Also es ist jetzt nicht ein Money Game, aber auch. Und ich glaube, dass wir mit Babylon Berlin die erste Duftnote in Deutschland setzen. Danach folgt noch der Pass mit Wiedemann und Berg, das Boot mit Bavaria, Grenzgänger wird gerade jetzt abgedreht in Skandinavien. Und 8 Tage, also es kommt einiges auf Deutschland zu, aus dem Hause Sky Originals. Und ich freue mich sehr drauf, weil Numbers are louder than words. Wenn wir das nicht machen, sondern immer nur ankündigen, dass wir den Shift machen von einem eher, wie ich beschrieben habe, Sport- und Männersender in einen familienorientierten Entertainment-Sender, dann müssen wir auch liefern. Und wir werden jetzt anfangen, im Oktober zu liefern.
Wie lange halten Sie durch, wenn Babylon Berlin floppt?
Setze ich mich nicht mit auseinander, weil es nicht floppen wird.
Wann ist es denn gefloppt? Wie viele Leute müssen denn da so zuschauen, ja, damit...
Auch meine Definition von floppen mag vielleicht den einen oder anderen irritieren. Wir sind nämlich werbefinanziert. Also für uns ist es nicht so, dass nach zwei eher unterdurchschnittlich nach eigenen Erwartungen definierten Ausstrahlungen alle hektisch werden, dass das Ding abgesetzt wird. Bei uns ist es so, ich möchte erreichen, dass in der Vorweihnachtszeit Deutschland über Babylon Berlin spricht und ungefähr mit der gleichen Intensität in anderen Segmenten darüber spricht, wie man über Fußball spricht. Nach dem Motto, hast du gestern das Spiel von Dortmund gesehen? Sollte es sein, hast du gestern die Folge von Babylon Berlin gesehen? Mhm. Natürlich nicht in dem großen Volumen, wie der Fußball derzeit das Land bespielt. Aber Sky muss es schaffen, in diese Rolle zu kommen, dass man über Sky auch im Zusammenhang mit dieser Produktion redet.
Was wäre Ihre Lieblings-Headline in den deutschen Feuilletons? Viele Kollegen sind da über Babylon Berlin, ohne es zu spoilern.
Babylon Berlin gefällt Deutschland.
Boah, das reißt mit.
Ich bin kein Printmann.
Ahmed Freiter, wäre es nicht für einen Player wie Vodafone, sozusagen frei nach Bezos, sinnvoll, fast schon zwingend, auch in Inhalte zu investieren? Also Hausnummer, die 6. Staffel von House of Cards gibt's nur für Vodafone oder zuerst für Vodafone-Kunden in einer bestimmten Darreichungsform?
Gut, wir investieren ja bereits in Content. Wir haben viele Partner. Was wir machen, ist, dass wir eine Aggregationsplattform sind, um viele Partner zu haben. Das ist RTL, genauso wie ProSieben, genauso wie Sky und auch die amerikanischen Anbieter. Auch Netflix sind hier Partner. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn Content frei ist, weil es da möglichst viele Menschen erreichen kann. Und diese Plattform bieten wir an. Und die ist eine sehr breite innerhalb der Vodafone-Gruppe und natürlich auch innerhalb der Vodafone Deutschland eine sehr große. Und das machen wir über verschiedene Kanäle. Das eine ist TV, das ist unser Kabel-TV. Das andere ist aber natürlich auch der Mobilfunk, wo wir auch die Geschwindigkeiten unterstützen und wo wir auch sehen, dass der Bereich Video gewaltig wächst. Inzwischen ist 60% des Datentraffics ist Video. Also ein eindeutiges Signal, dass Content ankommt und auch konsumiert wird.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie weiter Nein zur originären Content. Also das heißt, im ganzen Haus Vodafone gibt es nicht ein kleines Team von 2, 3 Leuten, die alle Chancen ausrechnen, wenn man es doch täte?
Wir managen die
Transformation. Auf die Frage gibt es eigentlich nur Ja oder Nein.
Die gibt es jetzt ganz klar Nein, haben wir nicht, weil wir die Netze entwickeln, wir mergen sie, es wird Glasfaser ein immer größerer Anteil der Netze und wir glauben, dass eine offene Plattform die wahrscheinlich sinnvollste Variante ist. Es gab einige Versuche in einigen Ländern, Portugal war ein Thema, da hat der eine Betreiber, oder auch Spanien, der eine Betreiber hat in einem großen Ausmaß exklusiven Content gekauft und wir haben nachgezogen. Und at the end of the day hat jeder 300 Millionen bezahlt und die Situation war so wie vorher. Also ist jetzt nicht unbedingt die Situation, wo man nachher freudestrahlend sagt, das war jetzt ein genialer strategischer Move. Also daher, die Gedanken gibt es immer, aber es ist derzeit aus strategischer Überlegung heraus nicht wirklich wertschaffend, wenn man diesen Schritt macht.
Also Sie riskieren, dass man in 10 Jahren sagen wird, Mensch, in der Amtszeit vom Amtsreiter, da ist wirklich eine Zukunftssache total verschlafen worden, nämlich den Content herzustellen.
Wir geben heute einen 3-stelligen-Millionen-Euro-Betrag aus für Content. Das ist jetzt nicht ganz so wenig. Und wir bieten alles an, über alle Kanäle. Also daher sind hier alle Pipelines gefüllt. Und ich glaube auch, dass wir in anderen Bereichen unglaublich viel an Forschung investieren. Das Thema künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence ist ein Megathema. Das Thema Internet der Dinge, das größte Maschinennetz, die größte Plattform dafür hat Vodafone. Das sind alles Entwicklungen, die spannend sind. Aber ich glaube jetzt, dass Content das alles Entscheidende ist. Was sieht man denn? Dass Preise massiv steigen. Die wirklichen Profiteure sind natürlich dann manche, wenige. Und ich glaube, dass man hier einfach die vernünftige Balance finden muss zwischen möglichst großer Erreichbarkeit und Reichweite, die man schafft, das kann man schaffen, und jegliches Einsperren von Content bedingt üblicherweise, dass der Preis danach noch mehr steigt und dass andere sich bemühen, hier den Shot zu machen. Und das ist daher jetzt nicht etwas, was ich als strategisch wahnsinnig klug beschreiben würde, das in die Richtung zu treiben.
Was würden Sie mir entgegnen, wenn ich sagen würde, in einem Anflug von Hybris, wenn man Vodafone genau studiert, stellt man fest, es gibt eigentlich gar keine klare Positionierung. Also Festnetz, Internet, TV, Mobilfunk. Ich versuche es mal in einen anderen Bereich zu übertragen, um meine hybride These ein bisschen anzufetten. Es wäre, wie wenn ein Unternehmen sagen würde, wir produzieren Autos, Fahrräder, Laufschuhe und Pferde, hat alles was mit Fortbewegung zu tun. Was würden Sie mir entgegenschmettern? Oder sagen Sie, der Mann hat recht, ich kündige?
Wenn man Technologie nicht ganz so recht versteht, dann mag man das so sehen.
Das ist sehr gut.
Aber
dann erklären Sie es mal all denen, die... Erklären Sie es all denen.
Aber wenn man das klar definiert als Connectivity, als eine Plattform, die verschiedenste Zugangstechnologien bündelt, und das machen wir, und auch Inhalte zugänglich macht, und da geht es um Vernetzen von Maschinen, genauso wie und das machen wir mit einem Mobilfunknetz, genauso wie auch ein Integrieren, ein Mergen von Festnetzen, ultraschnellem Breitband, was wir mit unserem Kabel-Glasfasernetz haben, mit Mobilfunk. Und die Zukunft ist ein Netz, das anders aussehen wird als ein Netz heute oder ein Netz gestern. Und das Netz der Zukunft wird wesentlich mehr auf Glasfaser basieren. Das wird aber auch ultraschnelle Mobilfunkzugänge möglich machen mit einer Millisekunde Latenzzeit. Also das ist eine unglaublich spannende Zukunft. Und wir haben ja gesehen, dass wir im letzten Jahr haben wir 3 Millionen Maschinen verbunden. 3 Millionen Maschinen SIM-Karten verkauft im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten. Also da sieht man schon, ich glaube, man muss sich von der klassischen Denke einfach lösen. Mhm. Und wenn man das aber alles subsumiert in Richtung Connectivity und den Dingen, die man damit möglich macht, ist das wahrscheinlich keine schlechte Schnittmenge, die man schaffen kann.
Herr Van Damme, es wäre doch im Prinzip ein leichtes, ich habe vorhin schon mal ein bisschen die Holland-Connection persifliert, ein Anruf bei John de Mol, der macht ein neues, riesiges Inhalteprojekt und es wird verbreitet und ausgespielt, exklusiv für Telekom-Kunden. Mhm. Da können Sie doch einfach mal so ein bisschen landsmannschaftlich den Laden rocken. Warum ist das in Ihrer Mittelfriststrategie noch nicht so richtig zu erkennen? Oder ist es drin? Und ich habe es nur irgendwie nicht gefunden.
Ja, ich glaube, wir sind da einen Schritt weiter. Wir glauben stark an Content. Wir wissen aber auch, es ist nicht einfach. Wir haben die erste Erfahrung natürlich gesammelt.
Also das heißt, Sie freuen sich, dass sich Amtsreiter so konzentriert auf dieses, weil aus dem Markt dann halt raus ist, ne?
Vielleicht sagen wir auch in 5 Jahren, der hat die bessere Entscheidung getroffen.
Ah, die VHS-Beta-Sache, ja.
Aber da müssen wir abwarten. Wir glauben aber, Content jedenfalls lohnt sich, ist bis hier unsere Erfahrung, auch exklusive Content anzubieten. Wir haben da Erfahrung im Bereich Sport. Das ist natürlich das Hauptthema, wo Leute sich wirklich entscheiden für exklusive Content bis hier. Das haben wir mit Fußball gemacht, das machen wir mittlerweile mit Eishockey und mit Basketball. Wir sehen, dass auch Kunden sich ganz klar dann entscheiden für uns, irgendwo anders kündigen und sich dann bei uns für Entertain anmelden. Wir haben im Moment auch das höchste Wachstum im TV-Kunde im deutschen Markt und das ist teilweise getrieben von dieser exklusive Content. Damit gehen Sie jetzt einen Schritt weiter. Sie sagen, es wäre auch mal schön, so ein House of Cards oder ähnliche Serien zu produzieren. Das Thema wurde schon angesprochen, sehr teuer, sehr risikovoll. Da sind wir uns auch bewusst, aber wir orientieren uns im Moment sowohl in Deutschland als in Europa als international auf Möglichkeiten, exklusive Content anzubieten im Sinne von Serie oder Filme. Da finden viele Gespräche statt.
Wenn Sie das intern so eine PowerPoint-Präsentation haben, wo liegt es auf der Zeitachse, bis Sie soweit sind?
Das kommt relativ schnell. Da ist auch für die nächsten Jahre ist ein niedrig dreistelliger Millionenbetrag reserviert worden. So, wir reden nicht nur darüber, wir werden es auch
also machen. Also 2018 steigt Telekom richtig in
dann,
die
dann Content. Dann können Sie von uns erwarten, wenn Sie sagen, richtig, bin ich immer wieder so vorsichtig, was heißt dann richtig, das müssen wir definieren. Wir werden vorsichtig, vernünftig damit anfangen, weil wir haben schon hohen Respekt für, was da passiert. Und jeder hofft sich natürlich in House of Cards, wo wir sagen, oh, super, auch da sind die Produktionskosten sehr hoch. Wir reden in Deutschland natürlich über einen Markt relativ klein im Vergleich zu Amerika natürlich oder sowieso englischsprachigem Bereich. Aber wir machen uns da sehr stark Gedanken. Sie können sich auch vorstellen, dass wir zum Beispiel Serien oder Filme aus dem Ausland ankaufen und die teilweise exklusiv anbieten.
Sind Sie ein bisschen neidisch auf Sky? Denn Babylon Berlin hat ja schon auch dieses schöne Gen, dass man es wahrscheinlich weltweit verkaufen kann wegen der Sexiness von Berlin, ne?
Ja gut, ein bisschen neidisch schon. Ich hoffe auch, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass so etwas erfolgreich ist, weil auch wir lernen da wieder. Und das wird auch bestimmt für uns wieder ein Anreiz sein, zu sagen, okay, lass uns auch als Telekom für unsere Kunden exklusiv so etwas bieten. Und wenn so etwas erfolgreich ist im Markt, da sage ich, es ist natürlich super schön, da träumt jeder davon, dass er sagt, ich bin der Einzige, der erfolgreich ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, bei dieser Art von Themen ist es sogar besser, wenn so etwas breiter akzeptiert wird, dass Kunden sich dafür interessieren. Das haben wir letztes Jahr auch bei IPTV gesehen. Das war in Deutschland immer so mühsam und jetzt gibt es unterschiedliche Anbieter, die auch mit total interessanter Benutzeroberfläche kommen, User Interfaces, und dann sage ich, da kommt so ein Produkt im breiten Interesse von Kunden und davon profitieren wir natürlich alle. Und alle größeren Anbieter profitieren dann ein bisschen mehr wie kleinere, so ist das dann meistens. Da bin ich total entspannt, da sage ich gerne Erfolg, das hilft uns und das hilft Kunden in Deutschland.
Lutz Schüler, sind nicht Netzbetreiber sozusagen die Zeitungsausträger der Jetztzeit? Also das Geschäft geht irgendwie perspektivisch an Ihnen vorbei, weil man Sie nicht mehr in der Weise benötigen wird, wenn via Internet alles direkt zu den Kunden kommt. Machen Sie sich da nicht Sorgen, dass das ein Geschäftsmodell ist, das irgendwie implodiert?
Doch, mache ich mir. Ich finde auch, unsere Diskussion geht doch in die Richtung, wir alle erzählen, wie gut wir alle sind.
Ja, dann machen Sie
und
doch
schaffen, mal den kleinen doch, schaffen doch nicht, hier vielleicht mal uns ein bisschen mehr selber zu challengen. Mhm. Deswegen spiele ich vielleicht mal das Enfant Terrible ja. Hier. Ich habe sehr wohl großen Respekt vor Amazon. Warum vor Amazon? Weil die, genau wie Sie es richtig beschrieben haben, hingehen und unser Geschäft nehmen, um eigentlich ein ganz anderes Geschäft auszutragen. Und die haben nun mal globale Skalen, die wir nicht haben. Und Frau Schäfer-Kort, bei allem Respekt, aber ich habe das Problem, dass am Ende vielleicht meine Kunden nicht mehr mein Fernsehprodukt kaufen wollen. Und Sie haben das Problem, Content wird für Sie teurer und Sie verlieren Aufmerksamkeit, Werbeerlöse sinken. Das heißt, wir haben gemeinsam ein Problem. Und ich glaube, dass wir hier uns dann doch mal ein bisschen mehr aufrütteln sollten. Und ich glaube, wir überleben alle gut, wir wachsen auch gut. Ich kann Ihnen auch eine Erfolgsgeschichte von Unity Media erzählen, kann ich auch. Ja, kann ich aber auch lassen. Ich glaube, wir leben eigentlich nur von einer Sache, nämlich der Trägheit der deutschen Kunden. Davon leben wir. Denn und was meine ich damit? Ja. Ne, gucken Sie ins Ausland, dort sind die Kunden wesentlich agiler. Sie sehen viel mehr Cord-Cutting schon in den Staaten. Das heißt, die Kunden nehmen dann eben nur noch die Pipe. Von daher, ich würde uns mal ein bisschen mehr hier aufrütteln und sagen, was ist denn unsere Chance gegen Amazon und Co. zusammen? Und ich glaube, wir haben nur eine Chance, nämlich indem wir lokale Inhalte zusammenbündeln, die vielleicht mal auf eine Plattform gemeinsam bringen und die unseren deutschen Kunden anbieten. Und je nachdem, wer was an der Plattform beigetragen hat, kriegt er einen Teil vom Kuchen. Ne? Ein deutsches Hulu beispielsweise. Kriegen wir nicht hin. Warum nicht? Weil jeder von uns dann sagt, oha, dann kriege ich ja den Kunden nicht mehr meine Horizon-Plattform. Ne? Das ist die Fernsehplattform von uns. Oder Anke Schäfer-Kort sagt, ja, aber danach muss der Kunde wieder in die RTL-Welt, weil ich will ihn ja danach in den Vox-Content verzahnen. Und da haben wir eine Herausforderung. Und abschließend vielleicht, aber haben Sie auch, ich komme von der Mobilfunkbranche. Mhm. Ein Glück bin ich da raus. Das sind richtig schrumpfende Umsätze. Ja? grauenvoll, ändert sich in meinen Augen auch nicht. Ja, und was war? Wir waren die großen Stars. Ja, wir haben es nicht geschafft zu kooperieren. Ein Nokia hat sein eigenes Süppchen gekocht. Ja, die haben eigene Plattform gemacht, nicht mit den Netzbetreibern zusammen. Nokia ist pleite. Die Netzbetreiber sind eine Pipe, ihr Zeitungsausträger. Und Apple ist der große Gewinner. Deswegen, glaube ich, sollten wir mal ein bisschen Gas geben.
Ja, wir kommen da gleich nochmal drauf. Herr Villanik, wo ist denn dann die Chance, die Schüler einfordert? Also wenn wir uns jetzt mal ehrlich machen und aufhören mit, also Freenet hat auch tolle Zahlen, stimmt, macht tolle neue Produkte, haben sie dabei sich entwickelt. Aber jetzt mal in die Debatte rein, die ist ja eigentlich die Essenz. Also braucht es die große Koalition aller, um die Stirn bieten zu können, und stehen sie sich nicht alle dann selber im Weg, weil sie natürlich ihr noch gut laufendes Geschäft irgendwie verteidigen wollen?
Ich glaube, der Motor für Innovation und Digitalisierung ist ja nicht eine Koalition, sondern die Koalition schafft eher Trägheit.
Der Motor Deswegen für passt es ja zu Deutschland wahrscheinlich nach der Definition von Schüler.
Der Motor für Innovation ist, dass wir Wettbewerb schaffen. Und ich finde es schön, dass Sie das Amazon-Beispiel an den Anfang gestellt haben. Ist ja auch nicht so, dass da alle Amerikaner zusammengeholfen haben, sondern da gibt es ein Amazon und da gibt es auch Gegner von Amazon, die Geld verdienen, im Gegensatz zu Amazon. Also ich glaube nicht, dass das der Weg ist. Und wenn Sie mir erlauben, ich würde dann gerne auf Ihre Industrie zurückgehen. Ja, also die Tageszeitungen und die Zeitschriften
Sie haben langjährige Verlagserfahrung, ne?
Print, ja, ich komme ein bisschen aus dem Print und jetzt bin ich noch im Mobilfunk, weil Lutz raus ist.
Also Sie sehnen sich nach Qualen, also, ja?
Ich bin quasi vom Regen in die Traufe, ja. Ich glaube aber, dass die Print macht's vor. Ja. Regionaler Content zum Beispiel, da ist Print immer noch ganz vorne. Auch der Jeff Bezos, weil der ja hier so als Protagonist genannt wird, investiert in regionale und lokale Tageszeitungen. Warum? Weil dort ist eine Relevanz. Und am Ende führt die ganze Diskussion immer nur, was ist für den Kunden relevant? Ist es der Content? Ist es der Komfort? Ist es, was Herr Ammetzreiter sagt, die Connectivity? Ich glaube, es sind die Summe der Komponenten, die müssen gut und einfach zusammenspielen. Und ich glaube, dass wir im Gegenteil, wir haben eine extrem starke Content-Industrie. Wir haben, auch wenn hier jetzt keiner sitzt, ein öffentlich-rechtliches Fernsehen, das eine unbeschreibliche Qualität und Vielfalt liefert. Das ist ein Pfund, gegen den die Privatsender seit Jahren ankämpfen, mit viel Erfolg, aber auch mit Veränderungen. Das, was Amazon da macht, richtet sich an eine Zielgruppe, die gerade heranwächst. Ja, die aber das Geld ausgeben, sind die, die gerne öffentlich-rechtlich und RTL gucken. Ja, das ist die ältere Zielgruppe. Also ich glaube nicht, dass wir koalieren müssen. Ich glaube, wir sollten vernünftig zusammenarbeiten. Wir sollten jeder bei seinem Leisten bleiben. Wir sollten nicht glauben, dass wir jetzt alle die besten Content-Provider sind, nur weil wir digitale Netze bauen und verwenden. Und dann werden wir erfolgreich sein. Ich kenne die Zahlen von Amazon und von Netflix auch. Und ich bin am Ende auch Kunde und habe festgestellt, dass bei meinem Netflix-Abo für 8 Euro, da geht es mir ein bisschen anders wie beim Carsten Schmidt. Ich schaue schon bei 8 Euro im Monat, überprüfe ich ab und zu.
Das Konto Ihrer Frau?
Nee. Ja, wir sind hochprofitabel im Vergleich zu Sky. Deshalb ist es. Wir schauen da ganz genau auf jeden Pfennig. Ich gucke da bei den 8 Euro und stelle fest, nach House of Cards, da war nicht mehr so viel. Zumindest für mich. Und jetzt steige ich dort wieder aus und dann mache ich Cherrypicking. Aber trotzdem schaue ich meinen Tatort am Sonntag, trotzdem schaue ich meinen Fußball, weil ich es gern mag. Trotzdem ist es wichtig, bei den Events dabei zu sein.
Dauer sucht Frau.
Fernsehen hat immer noch Eventcharakter, wir wollen drüber reden. Also ich bin da nicht kulturpessimistisch, ich teile aber die Meinung von Lutz, wir sollten auch nicht uns zurücklehnen und entspannt sein und glauben, das kommt schon wieder, sondern wir müssen aktiv sein. Wir müssen alle Komponenten treiben und das Beste aus allen Märkten machen. Wir verstehen uns als Händler. Freenet ist am Ende nichts anderes wie ein Händler und wir versuchen immer das beste Produkt von anderen zu holen. Ja, und deshalb muss ich glaube nicht daran, das Beste selber zu entwickeln, sondern ich glaube daran, das Beste zu verkaufen. Ich glaube, wenn man immer wieder sich die Frage stellt, was man am besten kann, dann wird man auf die Dauer erfolgreich sein.
Ronny, als sozusagen New Kid on the Block, mit dem Blick von außen so ein bisschen, wie bewerten Sie die Diskussion hier, die deutsche Diskussion, der Versuch zur Gemeinsamkeit angesichts der, ich sag's jetzt halt mal, Bedrohung durch Netflix, Amazon und andere?
Well, maybe a couple of things first. I am not a strong believer in exclusivity of content. I heard the discussion there. I'm not a strong believer in that one. I think it is a fact when the market situation is not stable yet, then you see exclusivity coming up. Once you have more stable market situations, market share stabilization, then you don't see that anymore because the content exclusivity is not good for the end consumer at the end of the day. That is, I think, something we have to keep in mind. I come from Belgium, I come not from the Netherlands, where you see these kind of things happening in the past. I have to admit, I hate to say that, but Germany is a bit lacking behind in our technology evolution. And that means that I have seen a couple of things. First one, I don't believe in exclusivity. Second data point, TV is not dead. Still 70% of people are watching on a daily basis TV. 70%. Pretty stable. You see a big difference between the younger people. Only 40% of the young people watch TV on a daily basis, but 91% watch 70%+. So, but TV is not dead. What is a big change, I think, is every year in Germany, this is now a German figure, every year in Germany you see an increase of 30% in video on demand. 30. So 30% increase per year. That is a big change, I think, from my point of view, from a customer behavior point of view. And then I think I agree with Lutz that the danger is coming not in Germany, the danger is coming from abroad. The Amazons, the Netflixes and so on, that is the danger in a global way. This is not something to do with Germany, this has nothing to do with the Benelux, with Italy. This is a global threat, I think, that we have to see. Now, what is happening there? I think very high level, I think in the content world you see a couple of streams. First stream is international content, reads the Hollywood studios. I think that is coming to the Netflixes and the Amazon of this world, very frankly. So that is something. I think the second stream is the events, live events, football and other stuff like Eurozone Festival or something like that. That is something which is now and which is has no value at the end after 1 week or two weeks. So that is something which is also a stream where I think local players can play a very important role. And the last stream, as I think, is local content, because local content is coming in a global world. Local content is becoming more and more important, my view. So these are the three streams. Now, from my company point of view, I'm the smallest company here on the panel. From my point of view, I consider myself as an entertainment company. I deliver, at the end of the day, I deliver entertainment to my end customers. I do that over TV. I do that over internet by offering all these over-the-top applications or by offering whatever content. So I am an entertainment company, and I'm not a... people ask me sometimes, my investors also, they ask me, are you now a network company? Are you what are you now? I'm an entertainment company. And by the way, I deliver that in Germany at a very low price. My average revenue per user is at this moment in time 17 euros. I strongly advise you to go to the cinema on the weekend and guess what you pay there for one ticket. That is it. So I deliver 24 hours per day, 7 days in a row, extremely cheap entertainment to all my customers. I would love to see that growing, obviously. That is, I think it's very cheap. That's how I see it.
Okay.
And I heard also the investments in the content, the billions investments. Yes, we invest billions in network. I mean, it's a kind of a trade-off. But at the end of the day, we want to have the battle for that end consumer who pays our invoice. That's how I see it a little bit.
Anke Schäfer-Gott, ich habe vorhin gesehen, eine Reaktion bei Lutz Schülers aufrüttelndem Beitrag. Ich meinte, es war beim Stichwort deutsches Hulu, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war da, ne?
Ja, unter anderem, weil ich glaube, ich habe eingangs auch gesagt, wir nehmen das sehr wohl sehr ernst und ich bin absolut bei Ihnen, dass die internationalen Player natürlich mit einer ganz anderen Skalierung agieren und das passt genau, was Sie gerade sagen, dass natürlich der Bereich, insbesondere amerikanische Fiction, sehr stark in diese Player fließen wird, weil die einfach auf globaler Ebene Rechte einkaufen können, auswerten können und da teilweise die eher auf territoriale Rechte zurückgezogenen Anbieter in Europa hier rein preislich nicht werden mithalten können. Auf der anderen Seite, ja, ich glaube auch an das Thema Partnerschaften und ich glaube schon, dass wir in so fragmentierten Märkten mit einem so hohen Wettbewerbsdruck von so starken internationalen Player das Thema Partnerschaften immer wieder neu denken müssen. Und bei Hulu habe ich insoweit ein bisschen gezuckt, als dass wir ja genau diese Idee schon mal hatten vor sehr, sehr vielen Jahren. Und da war Netflix noch gar nicht im Markt. Dem Zuschauer, nämlich von der Konsumentenseite gedacht, wie Sie es auch eingangs gesagt haben, eine Adresse zu bieten, wo auf einer Plattform aggregiert die deutschen, die attraktiven Inhalte zugänglich gemacht werden. Das ist damals unter dem Stichwort Amazonas abgelehnt worden von den Kartellbehörden in Deutschland. Und ich glaube, nach vorne gerichtet ist es ganz, ganz wichtig, dass also sowohl Regulierung als auch Rechtsprechung an der Stelle mehr Möglichkeiten für Partnerschaften wirklich schafft, weil ansonsten spielt alles, was wir an Regularien hier im Markt haben, wirklich in die Karten der internationalen Player. Und ich würde persönlich Netflix und Amazon ein bisschen unterschiedlich sehen. Aber das ist jetzt meine Sichtweise darauf. Netflix ist vielleicht im Moment sehr hip, gerade in der jungen Zielgruppe, vielleicht vom Content her noch ein bisschen stärker, aber vom Potenzial, wenn ich anschaue, was Amazon alleine durch das sehr breit gestreute Geschäftsmodell, durch die E-Commerce-Basis, die sie haben, als Upselling-Möglichkeit noch hat, ist das sicherlich und auch bei diesen Bestreben unter Umständen wie Facebook, wie Google eher zu einem Art geschlossenen Ökosystem zu werden, ist das sicherlich nochmal ein Player, der an der Stelle vielleicht langfristig auch für die Infrastruktur-Provider eher noch mal ein größer Wettbewerber ist als Netflix. Das ist, die ein Angebot im Markt haben, was ihr OTT sehr stark vertreiben. Deswegen Amazon ist da sicherlich ein ganz relevanter Player im Markt. Und was natürlich für jemanden, der mit Inhalte Geld verdienen muss, ein wesentlicher Aspekt ist, ist, dass Amazon das heute ja eigentlich als Kundenbindungsinstrument macht und man nicht das Gefühl hat, dass jetzt der ganze Videobereich mit ganz großer Gewinnerzielungsabsicht im Moment betrieben wird. Und da sind natürlich wahnsinnige Investments auf internationaler Ebene möglich. Und lassen Sie mir noch ein Stichwort sagen. Ich glaube, für Plattformbetreiber mag das, da würde ich mir kein Urteil erlauben, gelten, ob Exklusivität sich durchsetzt oder nicht. Wenn wir uns die ganzen internationalen Märkte anschauen, hat es die Antwort darauf noch nicht gegeben. Ich meine, wir wissen noch nicht, ob sich das für Comcast in den USA langfristig wirklich ausgezahlt hat, dass sie in Universal, in Studios, in Sender investiert haben, ob diese vertikale Integration wirklich die komplette Antwort auf alle Fragen ist. Ich glaube, da werden wir in 20 Jahren zusammensitzen müssen und uns das anschauen. Ich bin aber der festen Überzeugung, wenn ich für den Inhalteanbieter spreche und nicht für eine Plattform, dass Exklusivität sehr wohl der relevante Faktor ist. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass nur Investments in Eigenproduktionen, in Inhalte, die Exklusivität für uns mit sich bringen, die uns entscheiden lassen, wie können wir eigentlich so eine Auswertungskette machen. Mache ich online first, mache ich dann vielleicht ein Free-TV oder mache ich unser Pay-TV-Angebot dazwischen. Das ist für uns der relevante Erfolgsfaktor nach vorne. Und es wird nicht die reine Kauffiction sein, wo, sei es amerikanische Studios oder andere Rechteinhaber, so scheibchenweise die Rechte zu unterschiedlichen Plattformen gehen. Und im Endeffekt hat der Konsument das Gefühl, naja, diese Sendung, die bekomme ich eigentlich überall. Und für uns als Inhalteanbieter ist deswegen Exklusivität ein treibender
Faktor. Noch schnell die Stichworte TV Now, TV Now Plus, Ihre Initiative. Mhm. Wenn Sie so nach Haus fahren, also vom einen Zuhause ins wirkliche Zuhause und kurz bevor Sie mit Ihrem Mann Fußball schauen und in einem stillen Momentchen drüber nachdenken, haben Sie das Gefühl, RTL ist da schnell genug unterwegs?
Naja, wir waren die Ersten, die überhaupt Video-on-Demand-Angebote und Ketchup in den deutschen Markt gebracht haben. Kann es immer noch ein bisschen besser sein? Ist die Antwort ja. Planen wir da noch mehr zu machen? Nach vorne ist die Antwort auch ja. Wir sind mit der Geschäftsentwicklung da zufrieden. Ich glaube, unsere Kernaufgabe wird sein, nach vorne unsere Zielgruppe, die heute unsere Kernzielgruppe ist, in die nonlineare Welt zu begleiten und ihnen entsprechende Angebote bieten. Und das für eine sehr, sehr breite Zielgruppe mit Inhalten, die attraktiv sind. Und da kommen die Infrastrukturprovider ins Spiel mit einer Usability, die in Summe ein attraktives Produkt ausmacht. Weil die Inhalte sind eins, Usability, Zugangsmöglichkeit, User Experience, das sind die anderen Themen, wo die Kollegen entsprechend dran arbeiten. Und wenn uns das gelingt, werden wir eine Alternative bieten. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo nicht schwarz oder weiß, also ich werde nicht nur RTL gucken und auf keinen Fall Netflix oder nur Netflix gucken, sondern es ist eine Multi-Channel-Gesellschaft. Jeder wird wahrscheinlich irgendwann ein, zwei On-Demand-Angebote dazu haben. Der ein oder andere hat auch noch Pay-TV dazu. Und wichtig für uns, nach vorne attraktiven Content anzubieten und ihn auffindbar zu machen. Also wie passiert das Thema Content Discovery? Wie findet man uns überhaupt? Das sind Themen, die uns, glaube ich, alle miteinander bewegen und hier einen auf dem Panel.
Und da Sie sozusagen der Kick-Ass-Mensch waren, jetzt bislang kriegen Sie auch die maximal schwierigste Frage. Die lautet, wenn RTL, wenn man Aktien von RTL kaufen könnte, also RTL eine gehandelte AG.
Kann man.
Kann man.
Ist im MDAX, also kann ich auch.
Ja,
im Moment ist ein bisschen unterbewertet.
Ist es so?
Das muss ich jetzt sagen, stimmt.
Würden Sie nach der Zukunftserklärung von Frau Schäferkott jetzt einen Batzen kaufen?
Also ich glaube, Schäferkort hat klar gesagt, dass eine deutsche Schule eine Chance hat. Ja, das ist für mich schon etwas, also nur nochmal vielleicht die Reihenfolge. Ne, die Reihenfolge ist in Summe erstmal, der Deutsche gibt furchtbar wenig Geld für Internet und Inhalt aus. Da geht's mal los. Das ist das, glaube ich, was Ronny eben gesagt hat. Ja? Furchtbar wenig. Ja, so, das heißt, wenn wir hier gemeinsam gut zusammenarbeiten, indem Angebote machen, dass er mehr ausgeben will, dann machen wir einen guten Job. So, wie kann man das machen? Ich glaube auch, Netflix ist ein ganz anderes Tier als Amazon. Netflix, ne, 160 Länder in der Welt, der kauft einmal ein, der will vom Kunden aber auch klar Geld für seine Leistung haben. Deswegen ist er auf unseren Plattformen, hat sich klar darauf positioniert, ist auf Entertain, auf Giga und, oder ne, bei euch ist alles Giga, ne, Giga und bei uns auf Horizon. auch klar. Amazon eben was anderes. Amazon quersubventioniert und schafft einfach eine riesige Plattform. So, wenn wir jetzt hingehen würden, guten Content auf eine Plattform geben würden und dem Kunden das auf guten User-Interface anbieten würden, der würde das kaufen. So, und wenn dann RTL da mitmacht und Anke Schäferkort so tollen exklusiven Content hat, dass da 60% Viewership RTL-Content ist, dann wird RTL reich und dann kaufe ich auch die Aktie.
Ich habe verstanden, das ist für Sie eine doppelte Gewinnstrategie. Nicht schlecht. Frau Schäfer, dann machen Sie es doch einfach. Also ich meine, ich habe selten so einfaches Modell gehört, wie man reich wird.
Ja, da müssen wir natürlich alle miteinander schauen, ob wir die Geschäftsmodelle so ausrichten, dass wir da wirklich auch das Gleiche wollen. Und wir müssen schauen, und wie gesagt, den Versuch hat es ja gegeben. Es ist ja nicht, dass wir das nicht wollten. Es haben sich mehrere Inhalteanbieter zusammengetan, haben gesagt, lass uns eine Adresse im deutschen Markt haben für Catch-up, für Video on Demand und das mit einer entsprechenden Usability. Und wir sind mit dem Projekt gescheitert. Und dann ist jeder natürlich seine Wege gegangen, hat eigene Angebote in den Markt gebracht.
Aber ist das ein Appell für die Renaissance dieses Projekts?
Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Appell, Partnerschaften neu zu denken, ob es dieses Projekt genau so sein muss. Das mag ich jetzt nicht so behaupten, aber ich glaube, wir müssen den Rahmen ein bisschen erweitert bekommen für die Möglichkeit, auch zu kooperieren innerhalb von Deutschland und attraktive Angebote miteinander auf die Beine zu stellen. Das auf jeden Fall.
Herr Amitsreiter, der Weg zum Kunden ist ja sozusagen der Schlüssel für alles, was wir hier diskutieren. Welche Hürden nehmen Sie da in Deutschland wahr? Es gibt immer mal ein bisschen, ich sage es deutlich, Ärger um ein paar Werbekampagnen von Vodafone, die sozusagen als zu steil oder zu irreführend oder sowas dann in die Kritik geraten. Bedauern Sie das eigentlich? Also ist das in Deutschland alles irgendwie zu brav? Man kann ja auf den Kunden auch mal rough zugehen und alles ausnutzen, was man drauf hat.
Ich glaube, dass jedes Unternehmen hier und jede Marke eine klare Positionierung hat. Die der Vodafone ist einfach eine progressive urbane Programmierung und Positionierung und dem folgt man dann. Natürlich wollen wir Fairness, wir wollen Offenheit, wir wollen Transparenz, aber es soll auch Spaß machen und es soll Drive haben, es soll Speed haben. Und wie findet man einen Zugang zu dem Kunden? Ich glaube, dass ein Markenversprechen einfach passen muss. Dass, wenn eine Marke etwas verspricht, muss man das Versprechen auch halten. Oder sollte man es bestmöglich halten. Und an dem wird man gemessen. Und das ist die Qualität der Produkte, die man liefert. Das ist, wie interessant ist das Produkt. Ich glaube, dass hier der Markt schon sehr belebt wurde. LTE Maximum Speed hat es nicht gegeben vor einem Jahr. Das gibt es jetzt. Und damit hat man die Möglichkeit, 500 Megabit über Mobilfunk zu benutzen. Das heißt, ich sehe hier eine gute Möglichkeit, sich gut zu positionieren mit Innovationen, mit neuen Dingen, und man muss den Kunden immer wieder überzeugen. Und in einer Zeit von OTT muss man das zum Teil sogar täglich machen, dass man immer wieder überzeugt, man hat das beste Angebot. Und ich glaube auch, dass ich bin hier bei Herrn Wilanek, der einfach sagt, jeder stellt sich sein Programm zusammen. Und das ist einmal Fußball, das ist einmal Netflix, dann sieht man aber auch ARD und ZDF. Ich glaube, es macht diese Mischung aus und das differiert natürlich auch wiederum bei den Zielgruppen.
Ich bleibe nochmal bei meinem Zeitungsausträger, sorry, ich kann nicht anders. Das ist natürlich so, als hätten die Zeitungsausträger irgendwann beschlossen, dass sie die 5 Zeitungen, die sie austragen, auseinanderschneiden und nehmen nur die Sportteile und geben sie raus und nehmen nur die Politikteile und geben sie an die andere Haustür und nehmen nur das Vermischte und geben sie an die dritte Haustür. Das wäre für alle Verlage ein tödliches Modell. Oh, jetzt ist ruhig. Also es hat aber doch die zerstörerische Kraft, dass jeder Gesamtanbieter, also Frau Schäferkort, sich so filetieren muss sozusagen, dass sie gucken muss, dass sie am Ende so viel hat, wie sie vorher hatte.
Aber ich glaube, die Fragmentierung ist unbestritten. Und dass das noch weitergeht, ist völlig klar. Ein weit entwickelter Markt ist fragmentiert. Und er wird sich immer mehr fragmentieren und damit auch segmentieren. Und das ist daher etwas, das ist für viele und manche ein Problem. Und das ist für uns ja auch der Grund.
Also Sie sehen in mir dann auch wahrscheinlich jemanden mit einem Ticken zu starken Bewahrertum. Ne? Also weil man sich sozusagen doch irgendwie nach dem gesamtheitlichen, von einem kuratierten, zusammengestellten Produkt sehnt. Das können wir aber für tot erklären, oder?
Ich glaube, das ist Vergangenheit. Und das sieht man heute schon, wie die Dinge sich entwickeln. Es gibt Überlappungen, das ist ganz klar. Wenn man heute Netflix nimmt, dann hat auch Netflix die eigenproduzierten Serien, für die man vermutlich auch gekauft wird. Und dann gibt es aber eine ganze Reihe an Hollywood-Filmen, die eigentlich uralt sind und die man in vielen anderen Videotheken genauso findet. Und ich glaube, es ist die Kraft des Marketings, es ist die Kraft des Angebotes. Und wer es schafft, hier der beste Verkäufer, auch das haben wir heute schon gehört, zu werden und es bestmöglich zu paketieren, der ist vorne dabei. Und daher, ich glaube auch, dass in einem reifen Markt, vielleicht muss man erst durchlaufen, dass man bietet für Content und sich überbietet, das mag sein. Aber ich glaube, dass ein reifer Markt hier eine Balance hat im Angebot und danach trachten wird, dass Content für möglichst viele zugänglich wird. Und das einzusperren ist eigentlich wieder dem Willen eines Kunden und daher etwas, das sich über Zeit vermutlich ausbalanciert oder nicht mehr leistbar sein wird. Und das ist daher unsere Ansicht, die wir haben. Erlebt man Dinge dazwischen, mag sein, aber inzwischen gibt es viele Experimente. Ich finde einige Ansätze interessant. Malone, der in die Formel 1 investiert, ist ein interessanter Ansatz, weil man hier originären Content besitzt. Das ist aber eine völlig andere, heute vertikale Integration, und man kann es aber auch anders sehen. Und das ist zum einen eine Möglichkeit, AT&T, Time Warner, wird man sehen, was daraus entsteht. Spannend allemal. Verizon wieder einen völlig anderen Ansatz, indem man in Richtung Werbung geht, ganz massiv, weil man ja Werbung in der Hand hält mit dem Handy. Und daher unglaublich spannend, was geschieht. Die Industrie sucht ihren Weg und das ist hochinteressant. Und ich glaube auch, dass Amazon erwähnt wurde. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass Amazon mehreres macht, nämlich auch diese vertikale Integration, die noch nicht erwähnt wurde, indem man auch versucht, Infrastruktur anzubieten. Ja, nicht zu bauen, aber anzubieten. Die Frage, können Sie, dürfen Sie, zu welchem Preis können Sie das? Eine wesentliche Frage. Aber wenn, dann wird hier vertikal integriert, mit einer Vertriebspower, die wenige sonst haben. Und das nächste, Gateway zum Kunden, Amazon Alexa, als Schnittstelle. Und dahinter ist die Infrastruktur austauschbar. Und das sind eben gerade Entwicklungen, die passieren heute und die sind spannend und die sind gut und die sind gut gemacht. Und das ist daher natürlich eine Frage, wie positioniert sich hier jeder in diesem Spiel und wie kann man es schaffen, dass man weiterhin einen guten Wert für das erhält. Eines ist auch klar, WhatsApp oder Amazon wird aber kein Netz bauen. Ja, das hat Google mal kurz irgendwie in Kansas City gemacht mit ein paar Haushalten, ein Gigabit-Netz. Das bauen wir hier jetzt in Deutschland. Und daher ist diese Überlegung eine, die man anstellen muss, wer sich wo positioniert, wie man eine vernünftige Wertschöpfung schafft und wie man auch das Wachstum dann in der Zukunft schafft. Aber hier überlappen einige Dinge und es gibt viel Competition auf jeden Fall.
Lutschüler, die Formel 1 ist ja wirklich ein ganz interessantes Thema. Nicht ihr Mutterkonzern, aber ich würde sagen, die Tante, ne, die Schwester von der Mutter hat die Rechte gekauft. Bedeutet das auch für Unity? Klar, also der Mann bleibt der gleiche, aber halt Mutter, Schwester, keine Ahnung. Also die Familie, sagen wir so, die Familie hat es erworben. Mhm. Bedeutet das auch mehr Engagement für Inhalte für Ihre Firma? Oder sagen Sie jetzt, das ist alles strictly getrennt?
Ja, so zwei Sachen. Das eine ist, es ist die eine Firma ist Liberty Media. Liberty Media hat die Formel 1 gekauft. Die andere Firma ist Liberty Global. Das sind die Kabelnetze und das
gehören beide Malone. Ne?
Und beides, die Mehrheit bei beiden gehört dann John Malone. Und wie es so ist unter Brüdern, gell, ist manchmal schwieriger als mit Freunden. Von daher kriegen wir keinen Family Bonus. Den kriegen wir nicht. Von daher, wir haben ja,
ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber nur mit einem Special Price.
Wir haben Formel E gekauft, also wir haben die Mehrheit an Formel E. Ist auch vielleicht eine leichte Competition zwischen den beiden CEOs da. Aber was wir in der Tat tun, ist, wir nutzen Formel 1 sehr stark im Rahmen Forschung und Entwicklung. Was heißt das? Ne, wir kriegen ja oft die Frage, die kriegt der Amtsreiter genauso wie ich, wozu braucht es denn so schnelle Netze? Also Nick Van Damme stellt die immer, die Frage, weil er halt nicht so ein schnelles Netz hat. Und der Grund für diese Frage ist, man muss ja eine Anwendung bringen. So, und ich glaube, es geht nach vorne Richtung Virtual Reality, Augmented Reality. Und dazu werden Sie morgen nicht mehr Formel 1 so sehen wie beim Carsten Schmidt, so kleine Autos, sondern sie werden eine Brille aufhaben und sie werden im Cockpit vom Vettel sitzen und sie werden das Rennen gegen Hamilton hautnah miterleben. Und an diesen Dingen forschen.
Und da gewinnt immer Vettel wahrscheinlich.
Nee, das glaube ich jetzt nicht. Sie werden eine ganz andere Art des Konsums haben. Und das sind in der Tat Dinge, die wir dann in Amerika zusammen machen und Forschung und Entwicklung zusammen machen und da gemeinsam lernen, weil man braucht ein schnelles Netz, man braucht Content, der dafür genau prädestiniert ist. Das ist eine Formel 1 und da kann man was draus ziehen.
Bei uns passiert ja nichts zufällig. Die Frage muss ich schnell mal stellen. Sie sitzen ja nebeneinander. Kommt es irgendwie nochmal zur Fusion, Vodafone und Sie? So wie in, wenn Sie Fotos gleich machen wollen, das haben Sie extra nebeneinander gesetzt, wie in den Niederlanden? Oder lehnen Sie jetzt beide ab? Ne? Das ist zu.
Ich glaube, wir sagen da beide nichts.
Also ich sag, das ist bei Journalisten gefährlich. Dann denkt man immer, da ist doch
was. Also ich sag ja zu allem was, deswegen. ich kann Ihnen nur sagen, früher war ich bei O2, da haben wir 10 Jahre die Frage gekriegt, wann wir jetzt endlich mit E-Plus zusammengehen. Ne, dann war ich 3 Jahre weg, dann hat die Hochzeit stattgefunden und ich glaube, genauso ist es jetzt auch.
Also, okay, wir stellen die Uhr. Da aber heutzutage alles schneller geht, ein Jahr nachdem er weg ist, kommt die Fusion, auch eine schöne Nachricht. Ein eigenes Todesurteil. Ich will einmal, Carsten Schmidt, weil Formel 1 und Virtual Reality, ich gebe zu, es ist jetzt ein etwas schmaleres Ding. Ja. Aber wird Sky dann alt aussehen? Also wenn andere in dieser neuen Art und Weise das institutionalisieren?
Glaube ich nicht. Ich glaube, wir sind immer der Vorreiter von.
Ich meine, ihr ganze Kohle steckt in den ganzen Netflix-artigen Produktionen.
Nee. Ist ja nicht so, dass wir jetzt im Sport nachgegeben haben. Also es ist ja auch so, dass, glaube ich, das Vorgängerunternehmen von dem Unternehmen, welches ich heute zu leiten habe, ja auch angefangen hat, die Innovation an der Formel 1 zu beginnen, Mitte der 90er Jahre, mit digitalen Kanälen, mit Spezialkameras, mit Cockpit etc. Also da wünsche ich gute Reise bei der Forschung. Ich kann mir noch nicht vorstellen, dass in Deutschland in vielen Wohnzimmern dann solche Apparaturen auf dem Kopf stehen, aber wir werden das sehen. Geforscht wird ja, soll ja sein. Und
es setzt auch auf die Trägheit des Deutschen.
Ja, ist doch so. Ja, wir haben es ja auch gehört, Trägheit ist da, aber es gibt natürlich Segmente von Zuschauern, insbesondere Jüngere, die müssen wieder an solche Sportarten rangeführt werden und die werden sicherlich nicht durch großes Marktgeschrei rangeführt, sondern durch wirkliche Erlebnisse und das sind Erlebnisse. Wir haben ja selber auch in Virtual Reality intensiv investiert. Tolle, tolle visuelle Erlebnisse. Massentauglich? Nein.
Lassen Sie uns einen Switch machen zu der Frage Glasfaser. Wie kommen diese ganzen tollen Contents eigentlich zu den Leuten? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, im Wahlkampf wird ja diskutiert werden, die innere Sicherheit und Integration und so weiter. Und dahinter schlummert aber das eigentliche Zukunftsthema, nämlich wie machen wir das denn? Machen wir das schnell genug? Gibt es genug Mittel? Was ist Ihr Eindruck, wenn Deutschland ein Bundesliga-Verein wäre? Welcher Verein wäre das im Hinblick auf die Digitalisierungsgeschwindigkeit? Paderborn oder?
Sie sind gerade zum dritten
Mal gestiegen. Ich weiß. Ich meine, na klar, ich habe mein Beispiel. Das Beispiel habe ich mir ausnahmsweise gut ausgedacht.
Oh. Welcher Bundesliga? Ich bin der wahrscheinlich unpolitischste hier oben auf.
Deswegen sage ich ja, welcher Bundesliga-Verein?
Ja, aber ganz ehrlich, die Frage nehme ich weiter. Geht das auch?
Ja, klar, alles.
Ja, also da können die, glaube ich, weitergehen. Für uns ist das Thema der Geschwindigkeit, glaube ich, aus unterschiedlichen Perspektiven nicht das Entscheidende. Also wir kommen mehr von anderen Fragen. Und ich glaube, dass die Kollegen und Kolleginnen, die das zu verantworten haben, große, große Sorgfalt walten lassen werden, dass sie ihre Geschäftsmodelle mit Geschwindigkeit dann auch ausbauen. Wo Deutschland da steht,
macht also wir geben die Frage weiter, Herr Van der Bundesliga-Verein.
Ja. Gut, als Holländer werde ich mir erstmal nicht über Fußball
sprechen. Ein holländischer Erstligaverein.
Das lassen wir erstmal ruhig. Aber ich glaube, wir sind da immer schon negativ. Zuerst mal sehen, wo Deutschland jetzt steht. Wir sind nicht voran, wenn wir Durchschnittsgeschwindigkeit nehmen. Da gibt es Länder, wo man nie erwarten, wie viel weiter vorne sind. Die Frage ist aber auch, wie viele Leute haben welche Durchschnittsgeschwindigkeit. Und wenn wir dann zum Beispiel die Verteilung Stadt an ländlichem Gebiet anschauen, da steht Deutschland da sehr gut dargestellt. Weil es ist eine Entscheidung gewesen, nicht nur städtliche Gebiete zu entwickeln. Davon haben wir in Deutschland auch nie so viele, aber auch dafür zu sorgen, dass wir das ländliche Gebiet gut versorgen. Ich glaube, das ist sehr gut gelungen. Da muss aber natürlich noch mehr gemacht werden. Wir sind auch die Letzte, die sagen wird, okay, wir brauchen jetzt nicht mehr Glasfaser. Wir sind diejenigen, die in Deutschland am meisten Glasfaser verlegt haben. Letztes Jahr 60.000 Kilometer. Viele reden darüber, wir tun es dann auch. Wir tun aber auch als Gesamte und auch hier ein bisschen im Raum, als ob im Moment nichts geht, was Virtual Reality angeht oder ähnliche Entwicklungen, weil wir sagen, wir haben diese Geschwindigkeit noch nicht. Da geht auch mit 16 oder mit 25 oder mit 50 Megabit sehr viel. Wir nutzen noch zu wenig die Technologie und technische Möglichkeiten, die wir schon haben. Wir bieten schon 360 Grad Musikkonzerten an. Man nimmt eine Brille, man ist da anwesend. Die Sendungen finden heutzutage bei uns schon statt. Das Zweite, wir reden sehr viel über regionale Content zum Beispiel. Sagen wir, das ist schwierig. Nein, wir haben die Möglichkeiten. Es gibt Kameras, die werden aufgehängt. Ohne dass jemand da weiter vor Ort ist, sind wir in der Lage, diese Spiele aus dem dritten Liga zum Beispiel oder von noch viel kleineren Vereinen zu registrieren und zu vermitteln. Das ist Longtail-Content. Die können wir in Deutschland mit heutigen technologische Stand mit heutigen Netzgeschwindigkeiten überall anbieten. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, die wir haben. Nächste Schritte werden sein, Big Data Analyse zum Beispiel, Recommendation Engines. Die können wir für Deutschland bauen. Damit haben wir starke Hebel, um uns zu verteidigen gegenüber OTT-Spielern. Weil das Thema angesprochen von Lutz auch, die Gefahr kommt aus Amerika, kommt von Spielen wie Amazon und so. Auch da sind wir uns einig. Aber wir haben schon heutzutage so viele Möglichkeiten, die zu wenig ausschöpfen. Und da sollten wir erstmal anfangen. Da sollten wir weiter unsere Netze bauen, gemeinsam. Weil auch wir schaffen das nicht allein. Das haben wir immer gesagt. Da sind wir alle in Pflicht. Da liefern wir aber unseren Beitrag. Und dann, glaube ich, sind wir in der Lage, auch wirklich eine Antwort zu bieten auf Wettbewerb aus dem Ausland. Es kommt aber dazu auch, vor vielen Jahren, oder ich glaube heutzutage noch, ist die Sprache immer ein Problem. Es sind viele, die verstehen einfach das Englisch nicht gut genug. Die jüngere Generation spricht Englisch, hat damit auch Zugriff auf Inhalte, die bisher für viele nicht interessant waren. Und das wird sehr schnell vorankommen. So auch da sollten wir als Industrie keine Zeit verlieren, jetzt wirklich Gas geben, die Möglichkeit, die wir haben, ausschöpfen und direkt an die Zukunft arbeiten.
Okay, drehen wir es einmal. Was ist Ihre Forderung an die Politik? Weil die ersten zwei Minuten Ihrer Aussage war fast so ein bisschen Dobrindt-Pressesprecher.
Nee, die Politik ist, da sage ich auch, Politik hat natürlich sehr ehrgeizige Ziele, sollten wir auch gerne beibehalten, sollten uns dann aber auch als Industrie ermöglichen, die Netze zu bauen. Das fängt an mit Deregulierung. Wir glauben, dass Deregulierung, und viele haben es auch schon am Anfang wohl auch gesagt, hilft uns mehr als noch mehr Regulierung. Die Deregulierung sollte aber dazu führen, dass wir auch ein Level Playing Field haben, auch mit Spieler, OTT-Spieler zum Beispiel, was jetzt noch nicht immer so ist. Das gilt auf viele Ebenen, das gilt auf Netzausbauebene, das gilt auf Inhaltethemen und Rechten und so weiter. Politik sollte uns unterstützen. Teilweise wird das auch mit Fördermitteln sein. Wir müssen ganz ehrlich sein, wir werden in Deutschland nicht ein 100% oder ein 95% Netzabdeckung, Festnetzabdeckung oder sogar Mobilfunknetzabdeckung, wenn wir über Fläche reden, schaffen ohne Fördermittel. Dazu gehören aber auch Maßnahmen, die zum Beispiel schnellere Genehmigungsprozeduren ermöglichen. Oder Gesetzgebung sollte sich schneller anpassen. Wir arbeiten jetzt sehr oft noch mit Gesetzgebung basierend auf technische Möglichkeiten oder rechtliche Möglichkeiten, Monopolpositionen von vor 50 Jahren. Und da hat sich einiges getan, da sollten auch der Gesetzgeber...
Das ändert sich mit dem Internetministerium alles, das wir vorhin schon gegründet haben.
Das würde da eine richtige Unterstützung sein. Und zuletzt natürlich auch, sollte auch Brüssel endlich mal ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen. Weil Brüssel macht das Leben für uns auch nicht einfach, auch für die deutsche Politik nicht.
Herr Amtsreiter-Dobrindt, also der derzeitige zuständige Minister für das Thema, sagt mir im Gespräch und auch in manchen Interviews, ja, es gibt Nachholbedarf, da ist er sich also schon klar. Die größte Dynamik habe ich vorhin schon mal zitiert, auf die er da Wert legt. Bis 2018 die 50 Megabit, da sagt er den schönen Satz, das schaffen wir, da habe ich kurz gezuckt, aber glauben wir ihm mal, er sagt dann auch dazu, das ist vielleicht ein bisschen wenig schon und unambitioniert und er sagt, wir haben gerade 60.000 von Telekom gehört, 200.000 neue Kilometer Glasfaser sind in dieser Wahlperiode schon verlegt worden, darauf bezieht er sich, dann ist der Mann doch eigentlich auf gutem Weg, oder? Also ist er zu langsam, um den kleinen Sprachwitz zu machen in dem Themengebiet?
Also leider muss ich hier diesen Optimismus etwas dämpfen. Zuerst die gute Botschaft. Wir sind vor Vietnam und Kambodscha, ja, beim Glasfaserausbau. Das ist weltweit Platz 38. Das heißt, wir sind ein Entwicklungsland.
Paderborn, das ist dann dreimal hintereinander. Ja,
also das ist die Realität, nachzulesen im Internet, im FTTH Council. Also dort stehen wir und das ist die Situation. Jetzt natürlich muss man vorankommen und wir haben ja auch begonnen als Unternehmen diese Gigabit-Vision zu schaffen. Und wenn man von Gigabit-fähig spricht, dann heißt das ein Gigabit plus. Ja, nicht kleine skurrile Derivate davon, sondern wirklich das volle Gigabit. Und dazu braucht man und sollte man politisch ganz klar alle Fördergelder für Glasfaser verwenden. Es ist die Technologie, die die Zukunft baut. Und daher macht es Sinn für FDP und H, diese Fördergelder, die ja Steuergelder sind, zu verwenden. Dann macht man
also das heißt, zu viel von dem Geld wird für andere Dinge verplempert. Ja, für
Kupfertechnologie und das ist etwas, das
Land, wer steht noch für die Kupfertechnologie?
Nicht sonderlich weiter.
Keine Regung.
Und ich glaube, es ist richtig, Technologien zu nutzen, wo man noch mehr rausholt, aber einen richtigen Schub nach vor macht man damit also, nicht.
Herr Van Damme, Amtsreiter sagt, jeder Euro, der nicht in Glasfaser geht, ist verplempertes Geld, um zukunftsfähig zu sein. Was sagen Sie?
Ich sage, wenn wir Vectoring ausbauen, weil das ist das Thema, was zum Beispiel Vodafone auch in Griechenland stark vorantreibt, da wird ein Teil der sehr gute Kupfernetze noch benutzt für die letzte Meile. Wir bringen aber auch bei Vectoring Glasfaser näher an Kunde. Und wir tun jetzt, als ob Kupfer dabei nicht mehr nutzbar ist, es ist eine Entscheidung, ob man sagt, ich möchte sehr schnell sehr viele Einwohner hier in Deutschland versorgen mit vernünftiger Geschwindigkeit. Und dann rede ich über Geschwindigkeiten von 50, 100 Megabit, in 2 Jahren bis zu 250 Megabit. Oder entscheiden wir uns dafür zu sagen, eine sehr elite, kleine Gruppe, sehr oft dann nur in städtichen Gebieten versorgen wir mit 1 oder 2 Gigabit und Rest vergessen wir. Und wir akzeptieren dann, dass Unternehmen wegziehen aus dem ländlichen Raum Richtung Städte, wo es schon so voll ist, Menschen da hinterhergehen müssen und eine Entwicklung stattfindet, die wir gar nicht wollen und die wir uns gar nicht leisten können. Das ist aus meiner Sicht bei dieser Vectoring-Debatte immer sehr wichtig. Gehen wir für viel Ausbau für viele oder sehr langsam FTTH? Lass uns mal sehen. Letztes Jahr sind in Deutschland 590.000, noch keine 600.000 Wohnungen oder Häuser mit FTTH versorgt worden. Wenn wir so weitermachen, sitzen wir hier in 2050 noch und reden wir darüber, dass wir nicht alle mit Glasfaser versorgt haben. So lassen wir uns da auch nicht in die Tasche lügen.
So, Schüler, wenn Sie das Geld verteilen müssten, also in der politischen Verantwortung, Steuergeld, Glasfaser oder Kupfer oder irgendwie große Koalition, beides so ein bisschen.
Ich glaube, wir können die Politik da rauslassen, weil ich glaube, wir tanzen ja gerade um heißen Brei rum. Ist relativ einfach. Die Kabelnetze in Deutschland sind relativ spät für Breitband erschlossen worden. Wenn Sie ins Ausland gehen, ist das früher passiert. Ronny weiß das, der hat das in Belgien gemacht. So. Die Kabelnetze, das hat auch nichts mit Vodafone Giga zu tun. Ja, Herr Amtsreiter, Sie schreiben jetzt Giga drüber. Das ist das Kabelnetz. Das Kabelnetz bietet die Möglichkeit, einfach weil das Koax, die letzte Meile, für höhere Geschwindigkeiten besser vorgesehen ist als das dünne Kupferkabel. Das kann selbst ich als Nicht-Physiker verstehen. Sprich, die Deutsche Telekom versucht jetzt durch das Kupfer 100 Mbit zu kriegen und durchs Koax geht halt ein Gigabit. So, was passiert? Wir haben in 70% von Deutschland Kabelnetz liegen. Also, oh Wunder, Vodafone und Unity Media und auch Tele Columbus wird ein Gigabit machen. So, dann wird man, Nick Van Damme versuchen, noch Content exklusiv zu kaufen und dies und das. Und irgendwann muss er halt auch eine höhere Geschwindigkeit anbieten. Die große Frage für die Deutsche Telekom ist, wie finanziere ich die letzte Meile? Wie muss ich, weil ich muss das Kupfer rausreißen und durch Glasfaser setzen. Und das kostet halt irgendwie 60, 70 Milliarden. Und die Frage ist, wo kommt das Geld her? Aber ich glaube, da muss man nicht Richtung Politik kommen. Es ist ein Infrastrukturwettbewerb und irgendwann wird man das Geld da finden. Ja, und deswegen glaube ich, ne, weil die Kabelnetze bauen aus und wir tun das, glaube ich, ne, seit irgendwie 7, 8 Jahren. Die Kunden kommen zu den Kabelnetzen, weil die wollen hohe Geschwindigkeiten. Also wird der Wettbewerb es richten und ich bin ganz sicher, dass die Deutsche Telekom einen Weg finden wird, auch hohe Geschwindigkeiten anzubieten und damit dann auch sukzessive in Fiber to the Home investieren wird. Ich glaube, wir brauchen keine Steuergelder oder Ähnliches. Wir brauchen Infrastrukturwettbewerb.
Welchen Weg für diese verdammte letzte Meile da?
Also zuerst mal, wir bauen in Deutschland über 80% der Haushalte aus, ohne Fördermittel. Das sind alles Eigeninvestitionen. 4 Milliarden Euro im Jahr, das macht keiner uns nach. Und damit erreichen wir über 80%. Kabel hat ungefähr 75% Homes Passed. Das bedeutet auch nicht, dass all diese Haushalte angeschlossen sind an Kabelnetze. Auch da muss viel Geld in die Hand genommen werden, um diese Kunden dann, wenn sie sich für Kabel entscheiden, überhaupt mit diesen Geschwindigkeiten zu bedienen. So, wir tun alles, ob das alles da liegt, alles direkt nutzbar ist, ob Kunden da morgen schalten können. Das ist aber nicht so. Wir haben das Kupfer liegen. Das ist teilweise natürlich ein Glück, weil Kupfer noch sehr gut nutzbar ist. Es gibt neue Technologien wie Superfactoring. Ich habe schon gesagt, bis zu 250 Megabit. Und dann vergesse ich nochmal diese Upload-Geschwindigkeit, die in unsere Netze grundsätzlich viel höher ist als in Kabelnetze. Und nächste Entwicklung kennen wir auch, wie ein G-Fast oder ein FTTB, die teilweise zum Beispiel für Inhouse-Netze noch immer Kupfer benutzen. Aber da traue ich mir absolut zu sagen, also auch wenn man überall Universitäten in Silicon Valley oder so fragt, die sagen, so 2025 werden wir durchaus für Einfamilie mit einer Bandbreite von, sagen wir mal, 300 Megabit gut versorgt sein. Es gibt dann wieder neue Kompressionstechnologien, es gibt andere Anwendungen, die auf diese Bandbreite für eine Familie mit 2 oder 3 Kindern durchaus sehr nutzbar sind. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt warten, dass wir jetzt sagen, okay, dann hören wir bei 300 auf und investieren wir nicht weiter. Auch wir wissen, es geht Richtung Gigabit-Geschwindigkeiten. Ob das dann immer Glasfaser unbedingt letzte Meile ist, ob es da andere technische Lösungen gibt, über Funk zum Beispiel, 5G, andere Frequenzen, die da nutzbar sind. Da wird noch massiv daran gearbeitet. Da sehen wir schon im Ausland, die teilweise viel weiter sind als wir, besonders in Asien, sehr vielversprechende Lösungen. Und ich sage da auch, da machen wir weiter. Aber wir warten nicht darauf. Wir bauen im Moment und wir sorgen dafür, dass ohne weitere Fördermittel über 80% mit Superfactoring versorgt werden.
Was ist Ihre Anforderung? Stichwort 5G. Wann muss das sozusagen in Deutschland flächendeckend da sein?
Das kann man so nicht sagen.
Wann soll damit intensiv begonnen?
5G kommt, es geht eher Richtung 2022, so, dass ich glaube, dass die ersten Anwendungen da auch wirklich sind. Wir arbeiten jetzt noch an das Fertigstellen von Protokolle weltweit. Das ist keine Telekom-Sache, aber wir sind massiv daran beteiligt. Olympiade in Tokio wird, glaube ich, so wirklich der Startschuss sein. Und wir werden da total andere Anwendungen sehen. Wir werden da wieder andere Reaktionszeiten zum Beispiel sehen, die wieder neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir mit 5G dann unbedingt eine bessere Netzabdeckung haben. Dazu ist 5G erstmal nicht die Lösung.
Zweimal noch Dobrindt. Also er sagt, 5G, die ersten Frequenzen gibt Deutschland 2018 aus. Also nächstes Jahr schon. Das heißt, ist das Show, also sozusagen so ein bisschen in ein paar Gebieten, oder ist es ernstzunehmender Innovationsboost?
Nee, ich glaube, es ist ein gutes Signal, dass die erste Frequenzen schon versteigert werden. Das haben wir bei LTE in Deutschland auch sehr gut gemacht. Da sind wir Vorreiter in Europa und teilweise weltweit. Aber wenn man die Frequenz hat und man hat die Anwendung noch nicht und Standard nicht und Endgeräte und Protokolle, dann hat man so wenig davon. Es ist ja schön, dass es wie ein Schwimmbad ohne Wasser, kann man auch nicht schwimmen. Und dann lass uns 2018 nicht die Erwartung haben, dass wir dann 5G in Deutschland haben. Das wird nicht so sein,
auch in 2018. Haben wir leider einmal noch zu dem, was wir gerade schon...
Also kann ich nur zustimmen. Ja, 2018 zwar die Vergabe der Frequenzen, aber eines ist klar, 2019 findet erst die Standardisierung statt auf der Weltradio-Konferenz. Und das heißt, 2020 beginnend wird in etwa der Zeitpunkt sein, wo man dann von 5G und 5G-Anwendungen sprechen wird können.
Einmal noch zu Geld, Glasfaser und was ist die Technologie? Dobrindt sagt, 20 Milliarden Euro hat er jetzt in die Diskussion eingebracht um den Haushalt der nächsten Legislatur für dieses Thema. Ist er da gut unterwegs mit der Summe? Ist es fünfmal so viel wie in der letzten? Oder ist es immer noch zu defensiv? Gut, wenn alles für Glasfaser ausgegeben würde, würden Sie sagen, wunderbar. Aber
ich glaube, wir haben ja schon gehört, es gibt eine gute Dynamik derzeit, die wir haben. Es gibt viele Unternehmen, die investieren. Eine Unity investiert, eine Deutsche Glasfaser investiert, wir investieren. Das heißt, die Dynamik, die entsteht, und da wird sogar am Land investiert in Glasfaser. Das heißt, es gibt einen ganz klar privatwirtschaftlichen Markt, der ein Interesse daran hat, zu investieren, und das finde ich gut. Und ich glaube, solange hier nicht überbaut wird, ist das ein vernünftiger Ansatz, den man wählt und der sich gerade herauskristallisiert. Und das ist etwas, ihr baut weiter aus, das haben wir auch vor, und das ist einfach etwas, wo hier ein gutes Momentum gerade entsteht. Und wenn man auch davon spricht, welche Geschwindigkeiten braucht man? Wir verkaufen eigentlich zu gut 50% 400 Megabit Leitungen. Und das heißt, ja, der Bedarf ist da nach mehr Geschwindigkeit bei Unternehmen sowieso, aber auch bei den Konsumenten und bei den Privatkunden. Also daher, es gibt eine gute Dynamik. Und eine Politik stellt Fördergelder auf. Das kann helfen, wenn man es zielgerichtet und vernünftig aufsetzt. Aber es gibt heute schon eine gute privatwirtschaftliche Dynamik. Das sollte man auch einmal hervorheben und ganz klar sagen.
Christoph Vilanek, welches Szenario stellen Sie sich im Sinne der Entertainment-Disposition vor?
Auf die Netze bezogen?
Ja.
Mir geht ein Aspekt hier ab an der Diskussion. Die Digitalisierung ist ja nicht ein Selbstzweck von Unternehmen, sondern das ist ein Bedürfnis des Menschen. Sich zu erleichtern, sich zu optimieren und so weiter. Wir sind in einer Gesellschaft, die zunehmend Freizeit hat, und das wird weiter steigen. Und das wird genau für die Vielfalt sorgen. Und Sie haben heute mehrfach Ihren Zeitungsausträger gebracht. Ich mache mal eine Analogie, einen Zeitungskiosk. Vor 15 Jahren hat man erklärt, die Printindustrie ist tot. Ist vorbei. Und wenn ich heute am Flughafen vor so einem Kiosk stehe, stelle ich fest, es sind viel mehr Zeitschriften als früher. Es gibt alte, die ich vermisse oder die an Auflagen verloren haben, die ehemaligen Flaggschiffe. Aber es gibt plötzlich für Fleisch und für Fisch und für Grillen und für Frauengrillen und Nacktgärtnern und alle möglichen Dinge.
Mir gefällt, vor welchem Regal sie stehen.
Es gibt für alle Spezialzeitschriften. Ich bekomme auf YouTube zu jedem x-beliebigen Thema tausende Videos in vielen Sprachen. Also ich sage, die Menschen, wir arbeiten durch die Digitalisierung, gehen wir in eine Zeit, wo wir immer und überall Entertainment konsumieren, wo wir immer mehr Freizeit haben, und der Hunger dafür wird steigen. Dass die Voraussetzung dafür ist, die Verfügbarkeit von Netz, ist ehrlicherweise eine Selbstverständlichkeit, genauso wie die Verfügbarkeit von Strom. Und jetzt sage ich mal was gegen beide Netzbetreiber. Ich bin ja auch Kunde, Privatkunde. Und diese 100 oder 200 oder 500, die ich bezahle, wenn ich die in meinem Speedmeter messe, kriege ich die nicht. Aber ich glaube, ich komme wunderbar mit 25 oder 30 aus, wenn sie da sind. Weil ich brauche 6 Mbit für ein ordentliches Fernsehbild. Ich brauche noch für ein bisschen Musik und so weiter. Also mit 15 bis 20 kann ich für Normalverbraucher einigermaßen leben, nur muss es stabil sein. Und wenn ich dann am Abend im Kabelnetz bei dir, Lutz, irgendwie die Dichte habe bei mir im Haus, dann geht's ganz nach Süden. Dann wird's ganz traurig, dann muss ich ganz viel DVB-T2 schauen, weil das Signal... das Signal ist immer da.
muss ja auch mal die Gelegenheit haben.
Kein Einspruch.
Muss ich eine Technologie nehmen, wo Breitbandverfügbarkeit durch die zwei Großen nicht so relevant ist. Nein, ganz im Ernst, ich glaube genau das. Also wenn der Kunde einen Hunger hat, wenn es interessante Angebote gibt, dann wird der Ausbau stattfinden, dann ist der Ausbau wirtschaftlich darstellbar. Und dann wird es funktionieren und bei 5G wird es genauso sein. 5G wird dann, wenn es die Anwendungen gibt, wird es wahnsinnig schnell gehen. Und wenn alle sagen, auf 4,5G oder auf LTE kann ich es auch abbilden, dann brauche ich es nicht. Ich wünsche mir, dass wir diese Vielfalt erhalten. Ich wünsche mir, dass die Leute, wenn wir das Privileg haben, so viel Freizeit zu haben wie in einer westlich industrialisierten Gesellschaft, wo wir das genießen können. Das sollte man auch ein bisschen Demut zeigen. Uns geht es verdammt gut. Die Konsumenten, glaube ich, statistisch verbringen insgesamt 4 Stunden am Tag vor Radio, Fernsehen und Internet. Das ist Sensation und das gibt es woanders nicht. Und das ist mir eigentlich genug.
Ich habe am Anfang gesagt, Lutz Schüler, Christoph Willerning und Ronny Verhelst, haben Sie nochmal als Controller, ob wir alles diskutiert haben, was Sie diskutiert haben wollen. Der disruptive Tritt in den Hintern ist diskutiert. Willerneck hat jetzt seinen Punkt gemacht, was ihm wichtig ist. Ronny, was fehlt in der Diskussion, um Deutschland, die Unternehmen hier sozusagen zu stimulieren, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen?
I think we have been a little bit nice for each other, for all providers, I think. If I look to Germany out from outside in, I think it's a fact that Germany has been lagging behind from an investment point of view. Very clear to me. I mean, if you look at the speeds that in Germany are offered compared to surrounding countries, it's much lower. And we can debate that for ages. It is a fact. I mean, the speeds are much lower. That has been driven potentially by decisions from the past. And what Lutz was also saying is an important fact. Cable was not there to compete 10, 15 years ago. So there was a kind of a easiness, a very easy situation for some players in the markets. And we all know what the players were. So they took decisions not to invest. Now, I think we can debate that the Minister of Internet would help us. I think that's all quatsch. I think it's maybe good from a...
Er kann in Wahrheit besser Deutsch, als man denkt.
This is probably all good from a signal point of view, but I think it's up to us, the industry, to make it happen. The customers will not look at the politics to help us. I think we just are there and... subsidies or support or whatever, we invest, and I hear the billions floating around here. I am not a billion company, but I invest every single year 35% of my revenues in my network, every single year. For who? For my customer. And I do that by myself. I don't need any minister to do that. I'm very sorry to do that. And I think it's a commercial thing that we have to. If we don't follow our customer needs and leverage you, by the way, I have an all-in-one solution for you. So if you come by me, you will have no problems anymore with your internet and so on. So if we do the right things from an investment point of view for our customers, we will move this industry forward. And whether that's a platform, whether that's a content provider, whether that's an entertainment company, I don't care. It's at the end of the day what we have to do, the right thing for the customer, without political involvement as much as possible. Thank you.
Anke Schäferkort, das ist auch ein Plädoyer so ein bisschen für einen möglichst schrankenlosen Wettbewerb, in dem Unternehmen agieren können, mit ihrem Kunden im Blick ihre Produkte optimieren können. Welches ist Ihre zentrale Forderung auf so einem Podium an die Politik, um in Zukunft erfolgreich in diesem, das muss man ja sagen, brutaler werdenden Markt performen zu können?
Diesen Traum von einem deregulierten Markt mit Level Playing,
mit RTL ganz oben.
gleichen Wettbewerbsbedingungen für alle, den träume ich jetzt. Ich bin, ich glaube, 26 Jahre im Privatfernsehen. Ich höre auch nicht auf, ihn zu träumen. Ich habe aber ein bisschen über all die Jahre die Illusion verloren. Und insoweit muss ich an einem Punkt, und da muss ich mich ein bisschen zum Antagonisten der Stelle jetzt machen, solange die Medien in der Form reguliert sind, wie sie heute reguliert sind, solange wir mit diversen Auflagen, Pflichten versehen sind, macht es keinen Sinn, die Medien auf der einen Seite zu regulieren und dann den Plattformen komplett ein Level Playing Field insoweit zu lassen, als dass bestimmte Auffindbarkeitskriterien nicht sichergestellt sind. Und wenn wir diese Pflichten haben, gesellschaftlich relevante Inhalte zu produzieren, dann sollten die Plattformen diese Pflichten haben, diese Inhalte auch auffindbar zu machen. Das alles mit einigen Grundregeln. Darüber hinaus bin ich der absolute Freund von Level Playing Field und Vertragsfreiheit und Deregulierung. Ich wäre der größte Freund, aber ich meine, wir können lange darüber sprechen, wie reguliert Fernsehen ist. Also wir haben immer noch Landesmedienanstalten, die mit Stoppuhren da sitzen und sich fragen, ob wir eine Sekunde zu viel Werbung gemacht haben oder dass eine Sekunde zu früh angefangen hat oder ob sich jemand, bei dem ich das Product Placement im Dschungel gekennzeichnet habe mit dem großen P und dem Bing in der Ecke, und der Kollege hat im Dschungel dann den Schokoriegel gegessen und er hat sich einen Hauch zu sehr gefreut, weil er eine Woche vorher Bohnen und Reis gegessen hat. Und diese Ergriffenheit war aber zu viel und das war eine unangemessene Herausstellung des Produktes. Solange wir diese Dinge diskutieren, ist bei mir die Blase ist noch nicht zerplatzt. Ich träume noch von dem deregulierten Markt an der Stelle, aber solange das nicht so ist, sollten wir Plattformregulierung und Medienregulierung irgendwo in eine Balance kriegen. Und das macht mich jetzt nicht beliebt, aber ich stehe trotzdem dazu.
Da dachte ich, kommt jetzt ein Applaus. Also von mir kommt von mir käme einer. Ich glaube, auch auf dem Podium gibt es wenig Widerspruch. Da sage ich schon mal, danke bis dahin. Ich will Sie aber auf keinen Fall in die Messe und in den sonnigen Tag entlassen, ohne noch eine schnelle Fragerunde sozusagen zu machen als Abschluss, als Content-Afficionado sozusagen. Carsten Schmidt, und die Frage geht dann an alle weiter. Machen wir einmal klassisches Panel, einmal durch bis zu Ronny. Welches war Ihr größter Fernsehmoment in Ihrem Leben als Zuschauer und welche Serie schauen Sie zurzeit am liebsten? Es darf aber keine Sky-Serie sein.
Es ist eine Netflix-Serie, die heute Abend um 21.15 Uhr bei Sky Atlantic läuft, House of Cards. Ja, haben wir heute schon ein paar Mal drüber gesprochen, kann ich nur empfehlen. Deswegen, ich habe es nicht aufgebracht, jemand anders hat ja heute über House of Cards viel gesprochen. Mein größter Fernsehmoment waren die Nächte mit meinem Vater und wo wir Schwarz-Weiß-Fernsehen geschaut haben und Muhammad Ali geboxt hat.
Lutz.
Ja, größter Fernsehmoment war auch, dass ich mit meinem Vater früher mal Sportschau geguckt habe in der ARD. Das war toll. Und im Moment Fernsehserie, meine Fernsehserie ist Tagesschau.
Das klingt jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, also toll.
Das ist so.
Der größte Fernsehmoment ist für mich wahrscheinlich, wenn ich meine beiden Töchter im Arm halte. Und da ist der Film dann egal. Ganz einfach deswegen, weil ich sie nicht sehr oft sehe. Mhm. Das ist ein besonderer Moment.
Und Lieblingsserie?
Bitte?
Lieblingsserie?
Ich habe jetzt nicht die Lieblingsserie. Ich lasse mich manchmal hinreißen, von Netflix neue Serien anzuschauen. Also das mache ich irgendwie ganz gern, aber es gibt sonst jetzt nicht etwas, wo ich sage, da fernsehe ich wahnsinnig viel. Also ich bin da eher wahrscheinlich bei denen, die mehr das Internet benutzen, als tatsächlich den Fernseher.
Ja, aber oder haben Sie irgend so was ganz, wie soll ich sagen, Tabuloses, wo Sie sagen, wenn ich mal 5 Minuten im Auto habe, dann schaue ich mir jetzt bei YouTube immer Julian Bam an, oder?
Da muss ich enttäuschen.
Bitte. Frau Schäfer-Gott. Ja. Wir wissen ja schon, also Fußball und so weiter.
Ja, das Pflichtprogramm an der Stelle. Aber ich bin ja immer so ein bisschen im Hier und Jetzt und versuche nach vorne zu gucken. Ich gebe mal zu, ich kriege die Bilder nicht auf den Kopf. Ich bin noch beim Nacktgärtnern. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Urheberrechtler hier haben, wenn ich da was draus mache. Ob es Ansprüche gibt an der Stelle. Also ich denke noch da ein bisschen drauf rum. Ansonsten sind wahrscheinlich die prägendsten Fernsehmomente sind immer die ganz frühen, die man hat. Und für mich war eigentlich einer der schönsten Momente, wenn ich mich mal durchsetzen konnte als Kind und Daktari schauen, während weil Fußball mal ausgefallen war auf der anderen Seite. Weil ansonsten,
ach, zu Hause war immer...
Ja, weil zu Hause hat mein Vater und mein Bruder haben dann Fußball geguckt. Dagegen lief Daktari. Einige werden und sich noch erinnern.
Klein Anke wollte immer Daktari schauen.
Ja, genau.
Das ist eine schöne Homestory.
Ja, das war sehr schön. Das war prägend und im Moment, ich schaue sehr viel, ich möchte nicht das ein oder andere festlegen. Die Lieblingsserie habe ich im Moment nicht, gebe ich offen zu.
Van Damme. Er hat jetzt schon länger Zeit zum Nachdenken, das macht es ein bisschen möglicherweise leichter.
Aber immer die Gefahr, dass jemand anders dann schon so etwas erwähnt, muss man auch aufpassen. Ich würde sagen, prägend war, ich weiß, ich war 10 Jahre alt oder so, Mondlandung In der Schule haben wir das angeguckt, morgens um 11, auf so einem kleinen Schwarz-Weiß-Kasten. Das war absolut beeindruckend. Und vielleicht eher traurig, 9-11 natürlich. Da haben wir stundenlang Fernsehen gesehen, natürlich immer das gleiche Bild, da war auch nichts Neues. Aber ich glaube, das ist etwas, werden wir alle unser Leben nicht vergessen. Vielleicht, was schaue ich heutzutage an? Ganz wenig, ganz schlimm. Auch ich habe keine Lieblingsserien. Ich habe totale Schwierigkeiten mit alles, was nicht ursprünglich deutsch ist und dann übersetzt wird. Das kann ich mir nicht anhören. Ich kenne dann oft die Originalstimme aus Amerika und so. Und das geht einfach nicht. Holländisches Fernsehen gibt es Gott sei Dank auch nicht hier. Also wenn ich da mal Deutsches anschaue, dann bin ich ganz faul und gehe das Fernsehen angucke, was da ist. Meistens dauert es dann 5 Minuten, bin ich schon wieder weg. Aber
Christoph. Ja, also den 9-11 kann ich mich auch erinnern. Und auch den Mauerfall, den fand ich eindrucksvoll. Aber ich gehe noch weiter zurück. Wir hatten... gab es mal eine Fernsehserie, ich glaube, das hieß Karussell oder sowas mit Vico Toriani. Und da war ich noch ganz klein und da haben wir damals mit Medienbruch, meine Großeltern waren zu Besuch, wir durften nicht fernsehen und ich habe diesen Kassettenrekorder mit dem Aufnahmebutton vor den Fernseher gestellt, um wenigstens den Ton zu konservieren. Also eine sehr frühe Form der Digitalisierung.
Hinreist.
Das ist mir ewig in Erinnerung, die Kassette gibt es noch. Die Serie, die mich...
Und geben Sie es so, einmal im Monat hören Sie noch mal rein.
Ja, ja, ja. Nee, läuft im Auto quasi. Lauter Leute kennengelernt, die dieses Binge-Viewing machen und nicht aufhören. Und ich habe mich immer gefragt, wie das passieren kann. Und dann bin ich bei Netflix bei Narcos gelandet. Habe nach 15 Minuten überlegt, ob das irgendwann dann auch mal Deutsch wird oder irgendwie immer Spanisch-Englisch bleibt. Und es blieb Spanisch-Englisch und ich glaube, ich habe Donnerstag um 11 angefangen und am Sonntag in der Früh um 8 Uhr war ich durch.
Ohne den Vico Toriani-Moment dazwischen?
Das ist schon toll, was die mit ihren Drehbüchern machen und wie das läuft. Also finde ich sehr beeindruckend.
Famous words.
Ja. For me, best series is, I think, at this moment, Homeland, because the content is extremely actual, what is happening in the world. Best TV moment, I'm a very emotional guy, and I like very much sports. So I think football is probably one of the best moments, and very particular, the moment that the Belgium team kicked out Holland for the World Cup.
How can I say that? Okay, ich schwöre, dass ich es nicht wusste, aber es ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Diskussion. Ich wünsche analog zu einem, Spruch der angelsächsischen Welt über erfolgreiches Management und das richtige Timing, also the pioneers get the arrows, the settlers get the gold. Ich wünsche allen hier auf dem Podium und allen hier, mögen Sie die Siedler sein, habe aber das Gefühl, ein paar Pfeile kriegen Sie noch ab. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen, Zuhören und noch einen schönen Tag.